Die Botschaft »Er sorgt, sorgst du auch« wurde am Sonntag, den 21. Juli 1963, vormittags im Branham-Tabernakel Jeffersonville, Indiana, gepredigt. Übersetzer ist Bruder Samuel Suter. Wir wollen einen Augenblick aufstehen für das Gebet. Wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, dann erhebt einfach eure Hand, während wir unsere Häupter gebeugt halten. Denkt einfach an euer Anliegen. Unser himmlischer Vater, wir nähern uns dir wieder mit der Bitte derer, die ihre Hände emporhalten. Herr, sie bedürfen heute Morgen vieler Dinge. Du weißt, was sie in ihren Herzen denken, denn du bist das Wort und das Wort erkennt die Gedanken und die Absichten des Herzens und der Gedanken. Und ich bitte dich, gnädiger Gott, dass du jedem von ihnen aufgrund ihrer Bedürfnisse antworten mögest. Wir wissen, dass du es im Einklang mit ihrem Glauben tun wirst. Gib uns Glauben, während wir dein Wort aussprechen. Möge es ihnen Glauben bringen. Hilf mir, dein Wort zu sprechen, denn dein Wort ist Wahrheit, auf dass es ihnen den Glauben für ihre Anliegen bringen möge. Vielleicht sind auch einige hier, Herr, welche vom schmalen Pfad abgekommen sind. Einige, welche nicht in der Wahrheit des Weges wandeln. Wir beten, Vater, dass etwas bewirkt wird, damit sie es erkennen und rasch auf dem Pfad der Gemeinschaft mit Christus zurückkehren. Es ist spät am Tage, überall ist das Böse, ein großer Abfall ist da. Vater, wir beten, dass du dich uns heute kundtust, indem du die Kranken in unserer Mitte heilst und Wunder hervorbringst. Nicht damit wir wissen, dass du Gott bist, sondern weil du versprochen hast, dieses zu tun. Wir wissen, dass du uns deine Verheißung gewährst, wenn wir sie nur glauben und wenn wir wissen, dass sie wahr sind. Wir bitten dies alles im Namen von Jesus Christus. Amen. Ich habe mir soeben etwas Zeit genommen, um einige dieser Anliegen zu lesen. Es sind zwei oder drei oder eines ist ein Gebetsanliegen. Da so viele Taschentücher hier liegen, wären wir froh, wenn wir noch einer Weile darüber beten könnten, sobald wir fühlen, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes den Höhepunkt erreicht. Es tut uns leid, dass so viele stehen müssen und nicht für alle Platz zum Sitzen vorhanden ist. Wir haben jetzt heiße Tage, die Hitze erreicht ihren Höhepunkt. Wir haben etwa 100% Luftfeuchtigkeit und etwa 100% Fahrenheit, ca. 38 Grad Celsius, der Übersetzer. Es ist sehr stickig und heiß. Heute Morgen kündigte ich eine Heilungsversammlung an. Ich tue es aus dem Grunde, weil ich meinen Glauben in seine Verheißungen setze. Ich kann nicht sagen, ob er es tun wird, aber ich glaube es, nachdem ich das Wort gehört habe. Und wenn wir unseren Glauben auf sein Versprechen stellen, dann haben wir ein Recht, seine Heilungsversprechen bekannt zu geben, genauso wie wir auch sein Heilsversprechen bekannt geben. Ich weiß nicht, ob Sie die Tonbandgeräte schon einschalten, wenn wir diese Fragen beantworten. Es könnte gut sein. Ja, ich glaube, dass es richtig ist, wenn die Außenstehenden, wenn die Öffentlichkeit dieses hört. Frage: Hast du prophezeit, dass 1 Million Neger getötet werden oder hast du einfach gesagt, dass dieses geschehen wird? Seht, ich habe euch immer darum gebeten, vorsichtig zuzuhören. Es gibt so viele Missverständnisse, aber dies ist nur menschlich. Wenn etwas hinausgeht, Prophetie, der Übersetzer, dann ist es, so spricht der Herr, auch die Visionen. Die Visionen auf der Plattform, in der Versammlung, dies tut man selbst. Es ist nicht Gott, ihr seid es. Es ist nicht Gott, der diese Vision hervorbringt, ihr tut es selbst durch euren Glauben in eine göttliche Gabe. Wie damals jene Frau, als sie sein Kleid berührte. Er wusste nicht, wer es war oder was nicht in Ordnung war mit ihr. Sie tat es selbst. Nun, das war nicht, so spricht der Herr. Es war, so spricht der Herr, als Jesus zu ihr sprach und ihr sagte, dass ihr Glaube sie geheilt hatte. Seht, ihr müsst aufpassen. Wenn ich also einfach über Martin Luther King gesprochen, über jenes große Durcheinander, das sie mit den Schwarzen im Süden haben. Ich sagte, wenn diese Leute Sklaven wären, dann würde ich mit meiner Gemeinde hingehen, um ihnen zu helfen, aus der Sklaverei herauszukommen. Natürlich würde ich das tun, denn Menschen machen Sklaven und nicht Gott. Wir alle sind eines Blutes. Wir alle sind von einem Baum und dieser Baum war Adam. Gott machte alle Nationen aus demselben Blut. Ob wir nun braun, schwarz, gelb oder rot sind, wir sind alle Schöpfungen des Allmächtigen und zwischen uns sollte es keine Differenzen geben. Dort unten ging es um die getrennten Schulen. Ich war dort beim ersten Aufstand. Ich hörte es und ich weiß, wovon ich spreche. Diese schwarzen Leute haben gute Schulen. Manchmal sind sie besser als andere. In Shreveport zum Beispiel ist ihre Schule schöner als diejenige der Weißen. Aber jemand hat sie mit der Idee inspiriert, dass sie sich vermischen sollten. Ich denke, das wäre in Ordnung, aber solange diese südlichen Menschen dagegen protestieren, was soll denn das Ganze? Ich glaube, Martin Luther ist kommunistisch inspiriert und das bringt ungefähr 1 Million Menschen in eine Todesfalle. Ich sage nicht, dass mir der Herr dieses gesagt hat. Ich glaube es. Und ich glaube, es sollte nicht getan werden. Ich glaube, die Menschen sollten Christen sein und einander als Brüder akzeptieren. Unsere Vereinigten Staaten, unsere Regierung sagt mir, dass ich kaum mehr einen Scheck unterzeichnen darf, der mir persönlich übergeben wurde. Seht, diese Verordnungen nimmt mir die Rechte weg, aber was kann ich dagegen tun? Einfach weitergehen, das ist alles. Der Scheck muss zuerst durch ein anderes System gehen, er muss durch die Gemeinde gehen, bevor ich als ein Bürger der Vereinigten Staaten den Scheck einlösen darf. Dies ist nicht in Ordnung, es ist nicht verfassungsgemäß, aber was kann ich dagegen tun? Ich kann nichts tun. Unser Steuerkommissar sagte mir, dass ich es nicht tun kann. Und wenn es nun so ist, lasst es einfach gehen. Ich denke, meine farbigen Brüder im Süden sollten es auch so machen. Es ist dasselbe. Sie sollten nicht die Arme erheben gegen ihre Brüder wegen so einer Kleinigkeit. Was macht es schon aus, wo ihr zur Schule geht? An jenem Morgen sah ich eine feine schwarze Dame, als sie damals in Shreveport diese Revolte hatten. Ein alter schwarzer Prediger wollte zur Miliz sprechen. Er sagte, lasst mich zu ihnen reden. Er war ein göttlicher Mann und er stand dort oben und sagte, niemals schämte ich mich meiner Farbe. Mein Schöpfer hat mich so gemacht, wie ich bin. Niemals habe ich mich geschämt, erst heute Morgen schämte ich mich. Wenn ich sehe, wie sich meine Leute benehmen, dann schäme ich mich, ein schwarzer Mann zu sein. Darauf holten sie die Miliz und schrien ihn nieder. Eine feine, gebildete schwarze Dame stand dann auf, sie war sehr intelligent. Sie sagte, zum Ersten möchte ich sagen, ich möchte nicht, dass meine Kinder von einer weißen Frau unterrichtet werden. Sie sagten, warum nicht? Sie sagte, weil sie die Interessen meiner Kinder nicht so wahrnehmen würden, wie es ein farbiger Lehrer tun würde. Und schaut euch doch eure Schulen an. Was habt ihr denn zu reklamieren? Wir haben doch Schwimmbecken und alles Mögliche in unseren Schulen. Die Weißen drüben haben es nicht. Weshalb macht ihr so einen Lärm? Und sie schrien sie nieder. Jene Menschen sind von der falschen Sache inspiriert. Aus diesem Grunde hatte ich mich so geäußert. Es wurde keine Prophetie darüber gegeben. Über diese Sache habe ich nichts vom Herrn. Ihr müsst nun sicher sein, wenn ich etwas vom Herrn sage, etwas, das ich euch erzähle, dann bin ich es, der es spricht. Aber wenn er spricht, dann sage ich, ich bin es nicht, es ist so, spricht der Herr. Ich kann es erst sagen, wenn er es mir sagt. Ich könnte mich völlig irren in meinen Gedanken über Martin Luther King. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Es ist einfach meine Meinung. Alles, was Probleme hervorbringt, alle diese Dinge, die hervorkommen, müssen in den letzten Tagen hier sein. Alles ist vom Satan inspiriert, um unsere gesellschaftlichen Einrichtungen, unsere gesellschaftliche Wohlfahrt niederzureißen. Ich bin also für jene Menschen dort unten. Denkt nie, ich sei nicht für sie. Ich bin für die Freiheit und diese Dinge, aber die Menschen haben jetzt nicht ein solches Problem. Aber was kann ich schon tun? Ich glaube, es führt zu einer neuen Revolution, wenn es niemand stoppen kann. Seht, es ist der Kommunismus, der unter diesen Menschen wirkt. Ich war in Afrika, als sie dieselben Dinge taten. Ich weiß, dass dort der Kommunismus hereinkam und sie sagten jenen farbigen Menschen, oh, du bist doch dieses oder jenes oder etwas anderes. Ihr wisst, als erstes wurden darauf Tausende von ihnen getötet. Wohin sind wir gelangt? Nirgends hin, seht nirgends hin. Ich liebe das menschliche Leben. Lasst uns dem Herrn dienen. Unser Königreich ist drüben. Es hat mit dieser Sache hier nichts zu tun. Solange wir essen und trinken können und wir unsere Dinge haben, was möchtet ihr denn sonst? Seht, darum wusste ich, was kommen wird. Ich erkenne, dass es nur Elend verursacht. Wir haben hier noch eine andere Frage. Als sich Johannes der Täufer und Jesus trafen, warum sagte er, es gebührt uns allen, die Gerechtigkeit zu erfüllen? Was bedeutet das? Ich erinnere mich noch an Dr. Roy Davis. Er war ein persönlicher Freund von mir. Er taufte mich damals. Es war meine einzige Taufe. Er sagte, ich erinnere mich, dass sie es in ihrer Schule sagen. Johannes wusste, dass er selbst nie getauft worden war. Johannes sehnte sich danach, von Jesus getauft zu werden. Darin stimme ich mit jenem großen Doktor nicht überein. Nicht, um dagegen zu sprechen, sondern um der Wahrheit willen sage ich dieses. Zwei Männer waren dort, zwei Führer der Stunde. Der Messias und sein Prophet trafen sich im Wasser. Erinnert euch, dass Johannes nicht für die Vergebung der Sünden taufte, sondern zur Buße. Er taufte nicht zur Vergebung der Sünden, denn das Opfer war noch nicht dahin gebracht worden. Kein Opfer war dort und das Opfer kam zu ihm ins Wasser. Passt nun auf, Johannes schaute auf und während er Jesus sieht, sagte er, ich sollte von dir getauft werden. Warum kommst du zu mir? Jesus sagte, lasst es jetzt zu. Denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Johannes war ein Prophet und das Wort kommt nur zum Propheten. Da Johannes ein Prophet war, sah er, dass dieser das Opfer war. Aufgrund des Gesetzes musste das Opfer gewaschen werden, bevor es dargebracht wurde. Darum taufte er ihn. Er sagte, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das Opfer, welches er war, musste im Wasser gewaschen werden, bevor es geopfert werden konnte. Jesus war das Opfer und Johannes wusste das. Er wusste, dass er gewaschen werden musste, bevor er dahin gegeben wurde. Kurze Zeit darauf wurde er der Öffentlichkeit übergeben, um zu leiden, und er war das Opfer für alles menschliche Leben. Wir werden nun eine kurze Botschaft haben und wir vertrauen darauf, dass der Herr uns seine Segnungen gewähren wird. Nächste Woche gehe ich mit meinen Kindern in die Berge für einen kurzen Urlaub. Wenn ich rechtzeitig zurückkomme, dann werde ich am nächsten Sonntag hier sprechen, wenn es Gott und der Hirte erlauben. Wir werden es euch diese Woche früher bekannt geben, jener außerhalb der Stadt mit einem Brief. Ich möchte darüber sprechen, warum wir diese Dinge über Christus glauben, die wir glauben. Warum es so und nicht anders sein muss. Wir werden es mit der Schrift beweisen, wenn es der Herr erlaubt. Wenn ich es nicht tun kann, dann werde ich versuchen, euch diesen Winter oder im nächsten Sommer wiederzusehen, wenn wir zurückkommen und der Herr noch auf sich warten lässt. Jetzt gehen wir zurück nach Arizona, damit die Kinder zur Schule gehen können. Bevor wir heute Morgen für die Kranken beten, werden wir etwas aus dem Worte Gottes lesen. Wir wissen, dass es unmöglich ist, etwas ohne dieses Wort hervorzubringen. Nur das Wort kann diese Segnungen, die wir für die Kranken und Bedürftigen erbitten. Ich möchte nun aus dem 1. Petrusbrief, dem 5. Kapitel lesen. Wir beginnen mit dem 1. Vers. Die Ältesten unter euch ermahne ich nun als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi, aber auch als Mitgenosse der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes bei euch, nicht gezwungen, sondern freiwillig, nicht aus schnöder Gewinnsucht, sondern aus Zuneigung, nicht als Herrscher über die euch zugewiesenen Seelen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn der Oberhirte erscheint, den unverwelklichen Ehrenkranz davontragen. Gleicherweise ihr Jüngeren, seid untertan den Ältesten, umschürzt euch aber alle gegenseitig mit der Demut. Denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und nun möchte ich aus dem Hebräerbrief, dem 2. Kapitel, lesen. Ich nehme meinen Text daraus. Mein Text lautet, er sorgt, sorgst du auch. Ich möchte dies nun lesen, damit ihr die Bedeutung dieser Worte versteht und was der Text bedeutet. Darum sollen wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa daran vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir ein so großes Heil versäumen, welches zuerst durch den Herrn gepredigt wurde und dann von denen, die ihn gehört hatten und bestätigt worden ist? Und Gott gab sein Zeugnis dazu mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkung und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Daraus möchte ich das Thema nehmen, er sorgt, sorgst du auch. Als er hier auf Erden war, sorgte er für die Menschen. Dieser Gedanke stieg in mir auf, gerade bevor ich für die Kranken beten wollte. Ich wusste nicht, welche Art von Gebetslinie wir haben würden. Wir nähern uns nun dem Thema. Als erstes muss eine Versammlung mit Glauben gesalbt sein. Wenn ihr keinen Glauben habt, dann braucht ihr gar nicht zum Gebet zu kommen, denn mein Glaube und euer Glaube ist notwendig. Mein Glaube besteht darin, ihm zu glauben, und dein Glaube besteht darin, ihm zu glauben. Wir wollen dieses nicht vergessen, während ich weiterfahre. Wir brauchen etwas Sicheres, einen Beweis, auf den wir unseren Glauben stellen können, und wir versuchen, dieses zu tun. Denn wenn ein Mensch etwas erwartet, ohne genügend Glauben zu haben, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Wenn er jedoch mit genügend Glauben kommt, dann stellt sich das Resultat zwangsläufig ein, wenn der Wunsch in Übereinstimmung mit Gottes Willen und Absicht ist. Ich dachte gerade darüber nach, wie er sorgt. Letzten Abend wurde ich vom Heiligen Geist auf eigenartige Weise geleitet, als ich auf einige Kameraden wartete, welche mir helfen wollten, um am Lastwagen von Bruder Woods einen Anhänger zu montieren, den er gebaut hatte. Ich wusste nicht, warum ich versuchte, meinen guten Freund Bruder Evans zu finden. Ich begann, die Überlandstraße hinaufzufahren. Meine Frau und meine Familie, welche auf dem Rücksitz saßen, wissen, dass dies die Wahrheit ist. Eigenartigerweise wendete ich meinen Wagen und fuhr zurück zu einem Motel. Oh, wie jauchzte mein Herz, als ich sah, wie sich in ungefähr 2 Minuten so viele meiner Freunde einfanden. So viele, dass die Straße verstopft wurde und die Autos nicht mehr durchfahren konnten. Es waren wirklich gute Freunde, die hunderte von Meilen gefahren waren, aus Georgia, Tennessee und Alabama, aus der ganzen Umgebung, nur um einen Gottesdienst zu hören. Darauf kam mir folgender Gedanke: Was soll ich diesen Menschen sagen? Ich weiß, dass ich am Tag des Gerichtes das, was ich zu ihnen spreche, verantworten muss. Denn ich liebe dieses große Leben, welches kommen wird, und ich möchte dort sein. Darauf fuhr ich eigenartigerweise an eine Stelle, an der ich ein merkwürdiges Wendemanöver durchführte. Anstatt dort unten zu wenden, fuhr ich weiter hinauf, um zu wenden. Die Lichter der Scheinwerfer trafen auf ein liebliches Paar. Es waren 2 feine junge Damen, welche ich vor kurzem mit 2 Predigern verheiratet hatte. Als der Dienst von einem dieser Prediger aufgerichtet war und er an diesem Altar den Lebensgefährten genommen hatte, gingen sie glücklich auf die Hochzeitsreise. Als Satan dieses gesehen hatte, da sprang er auf diesen jungen Mann. Ich erzähle dieses, um zum Ausdruck zu bringen. Sorgt er für euch? Irgendwie, weil sie einen Glauben hatte, der dieses nicht annehmen kann, kehrten sie zurück. Sie waren weit weg auf ihrer Hochzeitsreise gewesen, weit weg im Osten, und kehrten nun hierher zurück und saßen da und warteten. Ich ging ins Haus, dort war ein feiner, patenter junger Mann, und seine Frau saß draußen und weinte, sie und ihre kleine Gefährtin. Der andere Mann, der andere Bruder, kam dahergerannt, er ist ein Freund dieses jungen Mannes. Er sagte: Oh, Bruder Branham, so und so ist es passiert. Ich ging zu ihm hin und sah diesen geschickten jungen Mann dort sitzen. Satan hatte ihn gebunden. Er beachtete mich nicht, aber ich nahm mit meiner linken Hand seine rechte, um zu sehen, ob ihn eine Krankheit quält. Ich konnte keine Anzeichen einer Vibration feststellen. Vorher war ich in meinem Zimmer gewesen, hatte gebetet und gefastet und auf den Herrn gewartet. Die Salbung des Heiligen Geistes war da, und dies ist die Art und Weise, wie er uns führt. Darauf sah ich einen Schatten der Dunkelheit über ihm. Ich sprach niemals darüber, was ich dann tat. In einigen Augenblicken war alles weg. Die Kälte hatte seine Hände verlassen und er rief laut und pries Gott. Es dauerte einige Minuten, bis er sich gefasst hatte. Hier sitzen sie nun, heute Morgen in unserer Versammlung. Seht, wie Satan versuchte, diesen Mann durcheinander zu bringen, indem er in ihm einen Komplex aufbaute. Der Heilige Geist wusste es. Ich sah es durch eine Vision des Herrn, aber Gott sorgte für diesen jungen Mann. Als ich vor einigen Augenblicken hier hereinkam, sah ich im Seiteneingang eine Frau. Sie hatte eben irgendwie einen Stuhl bekommen und setzte sich nieder. Sie sagte, Bruder Branham, 9 Jahre habe ich versucht, mit dir in Kontakt zu kommen. Ich bin so verzweifelt, sagte sie. Ich bin spät gekommen und konnte nicht einmal eine Gebetskarte bekommen, um in die Reihe zu gelangen. Natürlich ist Billy dafür verantwortlich, dass ich nicht bedrängt werde, damit ich hinein und hinausgehen kann. Hab keine schlechten Gefühle gegen Billy. Er ist von den Aufsehern beauftragt, das zu tun. Wenn er es nicht tun würde, dann wäre es mir nicht möglich, hineinzukommen und zur Gebetslinie zu gelangen. Ihr versteht das. Seht, wir brauchen eine Ordnung für alles, was wir tun. Wir brauchen es einfach. Er sagte also, komm Vater, beeile dich. Die Dame trat zurück und sagte, Bruder Branham, nur ein Wort möchte ich mit dir sprechen. Als ich dort stand, erschien über dieser fein aussehenden jungen Dame eine Vision. Ich sah, dass ihr Herz beschwert war. Sie versuchte, davon loszukommen. Etwas Schwerwiegendes war einmal vor vielen Jahren im Leben ihrer Eltern geschehen. Dieses hatte ihre große Probleme verursacht. Der Herr Jesus offenbart es und zeigte, was es war. Dann in einem Augenblick wurde es von ihr genommen und sie ging frohlockend umher. Jetzt sitzt sie unter uns in der Versammlung und sie freut sich mit Tränen in den Augen. Sie wischt ihre Augen und weiß, dass die Wahrheit hervorgebracht worden ist. Und vorher wusste sie nicht mehr, was sie tun sollte. Sie dachte, es sei alles vorbei. Kein Heiliger Geist war da und sie dachte, dies sei ihr letzter Tag. Sie hatte sich 9 Jahre lang angestrengt und sie war am Ende ganz verzweifelt. Gott sorgte für diese kleine Frau, für welche niemand gesorgt hatte. Welch eine Zeit! Er sorgt für uns. Als er auf Erden war, sorgte er so für die Menschen. Er heilte die Kranken, tröstete ihren Herzen und versprach ihnen einen Ort, den er für sie zubereiten wolle. Dann würde er wiederkommen, um sie zu sich zu nehmen. Er sorgt für sie. Seht, er sorgt sehr für uns, denn als er wusste, dass er gehen musste, um diese große Sache für uns zu vollbringen, da sagte er, ich werde euch nicht allein lassen. Ich werde euch meinen Heiligen Geist senden und er wird weiterhin für euch sorgen. Er sorgt, bis er wiederkommt. Niemand sorgt so für uns wie Jesus. Er wusste, dass sein Leib als ein Hohepriester in jenem Vermittlungsdienst, den er nun vollbringt, für immer in der Gegenwart Gottes verbleiben muss, als Fürsprecher, damit Gott die Sünde der Sünder nicht sieht. Er sieht nur das Blut seines eigenen Sohnes. Da er das wusste, sandte er den Heiligen Geist, um sein Volk zu trösten. Sorgt er für uns? Ganz gewiss sorgt er. Er sorgt nun weiterhin für seine Leute hier auf Erden. Er sorgt in derselben Art für sie, wie er sorgte, als er hier war. Denn er sagte im Johannesevangelium 15. Kapitel, wenn ihr es aufschreiben wollt, ich habe Notizen über die Schriftstellen, auf welche ich mich beziehen will, esst im Johannesevangelium 15. Kapitel, Vers 26 und 27. Ich sehe, dass viele von euch die Schriftstellen notieren. So kann ich mich oft darauf beziehen, auch wenn ihr es nicht wisst. Ich schreibe mir die Schriftstellen auf, denn dann weiß ich, wovon ich spreche, denn es ist immer das Wort des Herrn. Er sagte, dass wenn der Heilige Geist kommen werde, welcher der Vater in seinem Namen senden werde, dann werde er von ihm zeugen. Das heißt in anderen Worten, er würde dieselben Dinge tun, die er tat. Der Heilige Geist wirkt durch einen Tempel, den er geheiligt hat. Er bringt dieselben Dinge hervor, die er tat. Was sollte dies für uns bewirken? Dann wissen wir, dass wir gerade unter uns denselben tröstenden Herrn Jesus haben in der Form des Heiligen Geistes. Es ist ein anderes Amt, in welchem Gott wirkt. Er war ein Trost für Israel, als sie auf die Feuersäule schauen konnten, wenn sie den Prophet hörten, wie er Worte sprach, welche Gott als die Wahrheit bestätigte. Das war ihr Trost. Er war ein Trost, als er als Mann hier auf Erden war, Gott im Fleisch. Gott zeigte sich selbst und brachte sich selbst zum Ausdruck, durch einen Mann, durch Jesus Christus. Dieser versprach, die Werke, welche ich tue, die werdet ihr ebenfalls tun, denn ich gehe zum Vater und ich werde euch den Heiligen Geist senden und dieses bin ich in Geistform und ich werde mit euch sein und ich werde in euch wohnen. Aus diesem Grund sagte er, wer gegen das spricht, der lästert den Heiligen Geist. Nach dem Sühneopfer Christi war es eine Sünde, welche nicht vergeben werden kann. Er wird es in derselben Art und Weise tun, so dass wir wissen werden, ob es der Trost eines irdischen Standpunktes oder ob es der Trost einer älteren Person ist, welche einfach die Arme um uns legt, um uns ein wenig zu drücken, damit wir uns wohlfühlen, oder ob es irgendeine theologische Aussage einer Denomination ist, welche zu uns sagt, nun, du gehörst zu uns, wir haben es, gehe nicht zu den anderen, denn sie haben es nicht. Er stellte ganz klar, er wird in meinem Namen sprechen. Die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. Wenn er auf euch ist, seht, er wird in derselben Art trösten, indem er uns alle unsere Sünden vergibt, alle unsere Krankheiten heilt und zu uns über den Trost des kommenden Königreiches spricht. Er beweist sich selbst unter uns, so wie Gott sich selbst durch Jesus Christus bewiesen hat. Im 1. Timotheus 3, Vers 16 steht Folgendes über Gott geschrieben. Gott ist geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt, erschienen den Engeln, gepredigt, unter den Heiden geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Wir sahen Gott im Fleische. Dies war der Trost Gottes, der uns wissen lassen wollte, dass er so umfassend kommt, bis er einer von uns wird. Gott manifestiert im Fleische. Nicht eine andere Person, sondern Gott selbst. Um noch einen Schritt näher zu kommen, sandte er den Heiligen Geist, um uns zu trösten, und dieser bleibt in uns. Oh, er sorgt für uns. Wir müssen nun weitergehen zu einer anderen Schriftstelle oder zu einem anderen Gedanken, um das Obige zu befestigen. Bevor ich weiterfahre, möchte ich Folgendes sagen. Nicht alle haben diesen Tröster. Sie haben ihn nicht. Der Grund, dass sie ihn nicht haben, besteht darin, sie nehmen es nicht an. Es ist für sie, aber sie nehmen es nicht an. Ich hoffe, dass ihr geistlich genug seid, um zu verstehen, was ich sage. Ich spreche zu einer Menschengruppe, für die in einigen Minuten gebetet werden wird. Wir haben diesen Trost im Heiligen Geist, welcher als Tröster gesandt wurde, jedoch nehmen es nicht alle Leute an. Sie glauben es nicht. Wenn sie den Auftrag bekommen, dieses zu tun, den Geist anzunehmen, der Übersetzer, dann suchen sie ihren Trost bei einer Ersatzquelle, bei anderen Meinungen. Wenn sie den von Gott bestimmten Tröster nicht akzeptieren, dann sind sie auf einem anderen Trost angewiesen. Denn ihr könnt nicht leben, ohne dass ihr etwas habt, für das ihr lebt. Ich hoffe, dass alle dieses begriffen haben, vor allem ihr Leute, für die gebetet werden soll. Ihr, die ihr heute Morgen so ohne Trost seid. Vielleicht habt ihr Probleme, bei welchen die Ärzte nicht helfen können. Wir glauben, dass die Ärzte den Menschen helfen. Ich glaube, dass Gott durch Medizin heilt. Gott heilt durch Chirurgie. Gott heilt durch Verstehen. Gott heilt durch Liebe. Es braucht nur ein wenig Liebe, um viel zu erreichen. Zum Beispiel, wenn jemand aufgebracht ist und du gibst ihm zu verstehen, dass du für ihn sorgst. Gott heilt durch Liebe. Gott heilt durch Gebet. Gott heilt durch Wunder. Gott heilt durch sein Wort. Gott heilt, welche Quelle es auch sein mag. Gott heilt durch sie. Es ist Gott, der heilt, denn er hat gesagt, ich bin der Herr, der alle deine Krankheiten heilt. Darum sollten alle Dinge zusammenwirken und die Männer in den verschiedenen Diensten sollten zusammenarbeiten. Sie tun es jedoch nicht, denn oft verbietet ihnen ihre Denomination einen bestimmten Stand auf dem Worte Gottes einzunehmen. Dieses kann jedoch die Wahrheit nicht aufhalten. Es bleibt dabei, Gott heilt trotzdem. Nun, sie versuchen also Trost aus einer anderen Quelle zu schöpfen. Wir wollen zuerst über die Seele sprechen. Wir sehen, dass viele Menschen versuchen, beim Trinken Trost zu finden. Ihr wisst ja, dass man heute oft sagt, dies ist ziemlich bekannt, dass viele Prediger trinken, bevor sie aufs Podium gehen. Sie nehmen einen großen, starken, berauschenden Trunk. Es ist bekannt, dass man Prediger auf der Plattform gesehen hat, welche unter dem Einfluss von Schnaps gestrauchelt sind. Dies sollte eigentlich nicht sein. Dies sollte nicht vorkommen. Oft verurteilen wir die Menschen, wenn wir es eigentlich nicht sollten. Wir sollten eher herausfinden, wo das Problem liegt. Viele von ihnen wurden vom Alkohol los durch die Bekehrung. Wenn sie nun in diesem Zustand sind, dann ist das eine Schande. Aber es ist keine größere Schande, als wenn jemand lügt, stiehlt oder nach Frauen gelüstet oder sonst etwas tut, das im Gesetze steht. Vielleicht ist ein Mann mit einer starken Leidenschaft geboren. Wenn er nun diese entkleideten Frauen auf der Straße sieht, dann hat er ständig Probleme. Ein Mann, der mit dieser Veranlagung geboren ist. Was wir eigentlich tun sollten, die Prediger, welche trinken, oder die Frauen, welche rauchten, sie kleiden sich unmoralisch und versuchen ihren Trost darin zu finden, sich so anzuziehen, dass die Männer ihnen nachschauen. Es gibt keinen anderen Grund. Sie sind teilweise geisteskrank. Keine vernünftige Frau würde sich vor den Männern ausziehen, wenn sie bei klarem Verstand ist. Für diese Dinge gibt es eigentlich keinen Grund. Aber sie versuchen es zu tun. Diese heutigen jungen Mädchen, die so auf die Straße gehen, sie sind wirklich, ihr entschuldigt den Ausdruck. Denkt daran, dieses Tonband geht nicht nur zu diesen Menschen, die hier sind, es geht um die ganze Welt. Und die Frauen ziehen ihre Kleider aus, obschon sie wissen, dass man so die Hitze besser spürt. Gehe einmal nackt an die Sonne und dann gehe hinaus mit einigen Kleidern an. Wie fühlt man sich kühler? Die Indianer dort in den Papagos und Navajos, vor allem die Papagos und jene vom Reservat, jene Frauen kleiden sich in großen Tüchern, um kühl zu bleiben. Sie sitzen draußen in der Sonne, sie schwitzen und der Wind wirkt dann wie eine Klimaanlage. Aber diese Frauen haben keinen anderen Grund als, sie wissen es nicht, sie erkennen es nicht, es ist ihnen nicht bewusst. Viele von ihnen sind feine Frauen, ich sage diese Dinge nicht, um grob zu sein, sondern um sie aufzuwecken. Seht, es ist nur Satan. Ihr erkennt, dass das andere Geschlecht, das männliche Geschlecht, dermaßen beeinflusst wird, dass sie die Reifen kreischen lassen und dann pfeifen sie. Die Schürzenjäger pfeifen. Warum tun sie es? Die Frauen tun es, damit sich die Männer so verhalten. Warum geht ihr in der größten Hitze hinaus und mäht um 4 Uhr den Rasen, wenn die Leute von der Arbeit kommen? Das zeigt doch, dass ein verrückter Geist dahinter steht. Ich weiß, dass viele von ihnen einen IQ haben, der 1 Million Meilen höher liegt als meiner. Ich prüfe jedoch euren IQ am Worte Gottes, um zu sehen, wie es steht. Der IQ ist nun modern, aber das Zeugnis und die Früchte des Lebens beweisen es. Sie versuchen also, in diesen Dingen Trost zu finden. Viele von ihnen sagen, ich tue doch diese Dinge nicht. Ihr versucht jedoch, euch reizender anzuziehen, damit ihr eleganter seid als diejenige, welche morgen in der Gemeinde neben euch sitzt. Ihr versucht, einen besseren Hut oder etwas bessere Kleider zu tragen, weil ihr es euch leisten könnt. Seht, die Sünde reicht weit hinunter und sie versuchen, Trost zu finden, indem sie solches tun. Diese Dinge haben einen solchen Umfang angenommen, dass die ganze Nation davon betroffen ist. Nicht nur diese Nation, die ganze Welt. Viel könnte über diese Dinge gesagt werden. Wir möchten jedoch einen Heilungsgottesdienst haben. Ich könnte lange darüber sprechen, aber ich möchte es nicht tun. Ich bin sicher, ihr versteht, was ich meine. Diese Dinge treffen die politische Welt, das politische Leben, das gesellschaftliche Leben, die Moral dieser Nation und die der Menschen auf der ganzen Erde. Es ist so weit gekommen, dass Männer Politiker werden möchten, nur um sagen zu können, sie seien Politiker. Sie haben genug Geld, um Wähler zu beeinflussen. Sie mieten Maschinen für diesen Zweck. Wahlmaschinen, der Übersetzer. Die gefälscht sind. Sie investieren Millionen von Dollars, nur um den Namen eines großen Politikers zu bekommen. Genug ist nun darüber gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Und das gesellschaftliche Leben, die Menschen bemühen sich, zusammenzukommen für dieses verrückte Leben. Sagt nun nicht, die Welt sei nicht geisteskrank, so wie sie sich verhalten. Natürlich ist es so, ganz gewiss. Es ist eine neurotische Welt. Nur durch die Gnade Gottes können wir daraus entfliehen. Im gesellschaftlichen Leben haben Menschen begonnen, Gruppen zu bilden. Klicken, der Übersetzer. Die einen denken, sie seien besser als die andere Gruppe. So wird es heute gemacht. Es ist die Moral, es trifft die Moral. Freunde, ich glaube aufrichtig, dass 90% der Menschen dieser Nation das Wort Moral nicht richtig erkennen. Sie wissen nicht einmal, was das Wort Moral eigentlich bedeutet. Es ist ihnen entschwunden. Das geschah so tückisch. Satan ist so scharfsinnig, er tut es so unauffällig. Hier ein wenig und da ein wenig, dann lässt er es wieder ruhen. Er hat genügend Zeit, er dringt hier ein wenig hinein und da dort ein wenig und dann kann man sehen, dass die Menschen schrittweise hineingekommen sind. Was wäre damals wohl geschehen, als ich noch ein 16-jähriger Junge war, wenn eine Frau in dieser Striptease-Art, wie sie es heute tun, eine Straße entlang gegangen wäre? Sie hätten sie doch ins Gefängnis geworfen. Nun, wenn es damals nicht richtig war, dann ist es auch heute falsch. Seht ihr? Satan beginnt, indem er die Röcke ein wenig kürzt, dann lässt er sie wieder ein wenig länger werden. Es wird soweit kommen, bis jemand einen Bikini entwirft, das die Form eines Feigenblattes haben wird. Erinnert euch daran, es wird geradewegs dorthin zurückkommen. Das ist wahr. Wir haben diese Dinge eigentlich jetzt schon. Wir sehen, dass all diese Dinge hervorkommen, weil die Menschen versuchen, Trost zu finden. Sie versuchen, etwas zu finden. Denkt daran, eure Religion ist euer Trost und ihr macht diese Dinge zu einer Religion. Was ist das für ein Jammer, wenn man erkennt, dass der Tod gerade vor euch ist? Solange diese Dinge geschehen, solange gibt es kein festes Fundament in dieser Nation, um irgendetwas aufzubauen. Ich möchte euch nun etwas fragen. Ihr könnt doch kaum etwas anderem Glauben schenken als der Bibel. Wir haben immer noch Christus, dank sei Gott. Seht, ihr könnt gar nicht mehr glauben, wenn ihr zum Beispiel euren Fernseher einschaltet, jener welche einen haben, wenn ihr versuchen würdet, von den Hunderten dieser Produkte zu leben, die ihr da zu sehen bekommt, dann würdet ihr in einer Woche sterben. Ihr könnt es nicht tun. Ein Produkt, welches von einer Firma schlecht gemacht wird, wird doch von derselben Firma wieder verkauft. Sie sagen, nehmt dieses hier und nicht das andere. Sie verkaufen aber auch das andere Produkt. Dann wird wieder eine andere Ware gezeigt. Nehmt doch dieses und nicht jenes und es ist wieder dieselbe Firma. Die Amerikaner fallen auf dieses Zeug herein, bis alles faul geworden ist und keine Hoffnung mehr für sie besteht. Niemand weiß noch, was er glauben soll. Ich werde euch aber bald sagen, was ihr glauben sollt, um Trost zu finden, wenn es der Herr will. Die Menschen lügen, betrügen und stehlen. Bald müsst ihr einen Vertrag unterschreiben, wenn ihr von jemandem $5 borgen wollt. Ihr wisst das, die Bibel sagt, dass in den letzten Tagen keine Liebe mehr sein wird, nur noch unter den auserwählten Menschen. Das ist wahr. Die Schrift spricht davon, dass der Ehemann gegen seine Frau, die Frau gegen den Mann und die Kinder gegen die Eltern sein werden. Nur unter den Auserwählten des Herrn wird noch Liebe übrig bleiben. Durch das gesellschaftliche Leben sind die Kirchen in dieselbe Sache hineingeraten. Sie haben das gesellschaftliche Leben, die Politik und alle anderen Dinge in die Gemeinde hereingebracht, bis die Gemeinde so verwirrt ist, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Politik haben sie in die Gemeinde gebracht. Ihr gesellschaftliches Leben mit ihren Aktivitäten, ihre Essen und ihre Tanzveranstaltungen haben sie in das Haus des Herrn gebracht. Es ist eine Schande. Sie sagen, das stimmt doch nicht, es ist im Nebengebäude. Erinnert euch daran, es war auch im Nebengebäude des Tempels, wo Jesus die Händler geschlagen hat, als sie mit ihrer Ware dort waren. Er sagt, es steht geschrieben, das Haus meines Vaters soll ein Bethaus sein und ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Es ist falsch und ich kümmere mich nicht darum, wo es ist. Nicht das Gebäude bildet die Gemeinde, es sind die Menschen im Gebäude. Und wenn die Menschen diese Dinge in dieser Art erwarten, dann ist es falsch und sie praktizieren es. Wir sehen, dass auch die Gemeinden immer etwas erwarten von Dingen, die das Fernsehen und so weiter, sodass sie die verheißenen Dinge niemals bekommen. Oft habe ich den alten Ausspruch zitiert, die Menschen rühmen Gott immer für Dinge, die er tat und für die Dinge, die er tun wird und verpassen dabei das, was er gerade tut. Seht, sie verpassen es. Darum gehören sie nach einer Weile als Verunreinigte der Geschichte an, weil sie versäumt haben, das Jetzt zu sehen. Ihr könnt über den Trost sprechen, den Christus einmal gab, und auch über den Trost, den er in den kommenden Zeitaltern geben wird. Und dabei lehnt ihr den Trost ab, welchen er euch jetzt geben will. Wir sehen, dass es auf derselben Grundlage geschieht. Es ist zu einer großen Sache geworden. Sogar in den Pfingstgemeinden ist es so weit gekommen. Sie versprechen immer etwas, das sie niemals erreichen. Immer geschieht es, weil jeder dieser Leute ein anderes Gefühl hat. Sie bringen es hervor, ob es nun schriftgemäß ist oder nicht. Sie versprechen etwas, das sie nie erlangen werden. Es scheint, dass gar keine Aufrichtigkeit mehr vorhanden ist. Die Menschen dringen nicht mehr in den Kern der Aufrichtigkeit hinein. Das Wort Aufrichtigkeit hat für die Leute seinen Wert verloren. Oder sie haben durch die Art ihres Lebens die Aufrichtigkeit verloren. Nun scheint es, dass sie es nicht mehr verstehen können. Auch was unser Bekenntnis betrifft. Ich möchte nun, dass ihr, die ihr hierher kommt, und jene, die die Bänder hören, aufmerksam der Ansprache zuhören. Es sei denn, ihr seid vollkommen aufrichtig. Und ihr könnt nicht aufrichtig sein, wenn ihr nicht ein vollkommenes Verständnis habt. Wenn ihr nur vermutet oder denkt, es könnte so sein, oder wenn ihr hofft, dann könnt ihr nicht die Tiefe der Aufrichtigkeit erreichen, welche Gott erwartet. Glaube es nicht, ich hoffe, dass es so ist oder es könnte wahr sein. Es muss absolut sein. Amen. Es ist euer Ultimatum, euer Absolut. Es ist die Sache, an welche ihr angebunden seid. Ihr habt eure endgültige Entscheidung gefunden, euer Ultimatum. Es ist die Wahrheit, nichts anderes als die Wahrheit, und es muss so sein. Und wenn ihr das in eurem Gemüt erkannt habt, dann müsst ihr einfach dahin gelangen mit eurem ganzen Leben, mit Seele und Leib, mit allem, was in euch ist. Ihr werdet dafür alles dahin geben. Wie uns Jesus so gütig lehrte über jeden Mann, der Perlen kaufte. Eines Tages fand er eine ganz besondere Perle und er verkaufte alle anderen, um diese eine zu erwerben. Alle Wahrheiten und alles, was er hatte geglaubt, es wären gute Perlen, aber diese eine bedeutete ihm alles. Wenn du Gottes Ultimatum findest, sein Wort, die Verheißung für eine bestimmte Sache, dann musst du als erstes wissen, dass es Gottes Wort ist, dass es Gott ist, der die Dinge geschehen lässt, die du sehen kannst. Es gibt kein "Es ist möglich", "Es könnte sein", "Es schaut so aus, wie es möglich wäre". Es ist Gott. Wenn du zu diesem Punkt gelangt bist, wenn du diese kostbare Perle gefunden hast, dann musst du dich von allem Gegensätzlichen entfernen, was dir irgendjemand darüber sagt. Du musst nicht auf das schauen, was die Menschen erreicht haben. Du musst auf das schauen, was Gott gesagt hat und was er versprochen hat. Du musst ihn sehen, wie er es tut. Das ist dann dein Ultimatum, deine endgültige Entscheidung. Alles, was du bist, alles, was du warst, alles, was du sein möchtest, muss darauf gestellt werden, wie wenn es gerade jetzt für dich um Tod oder Leben gehen würde. Ich glaube, das Fehlen eines aufrichtigen Bekenntnisses verhindert die Heilung bei unseren Leuten. Das klingt vielleicht etwas böse, aber ich meine es nicht so. Ein Beispiel: Wenn ich nun von meiner Frau weggehen würde, welche hier sitzt, wenn ich hinausgehe und eine andere Frau in die Arme nehmen würde, um sie zu lieben. Nachdem ich das getan hätte, dann würde ich fühlen, dass ich einen großen Fehler gemacht hätte. Natürlich würde mich mein Tröster davon abhalten, aber ich meine, wenn es nun geschehen wäre, ich hätte ihr nun so etwas angetan. Ich weiß nun, dass ich zuerst meine Frau um Vergeben bitten müsste, bevor ich zu Gott gehen könnte, um ihn um Vergebung zu bitten. Denn ich hätte ihr gegenüber gesündigt. Bevor ihr zum Altar kommt, um eure Gabe zu opfern, müsst ihr die Sache in Ordnung bringen. Ich glaube, dass auch ein Bekenntnis etwas in Ordnung bringen kann. Es muss jedoch ein wahres Bekenntnis sein, sonst ist es keines. Was wäre nun, wenn ich nun einfach Folgendes sagen würde? Ich werde nun bekennen, dass ich falsch gehandelt habe. Guter Herr, oh, du mein Freund, du weißt doch, dass ich dich wirklich gut kenne. Gott sei gepriesen, Halleluja. Ich glaube, du bist doch ein guter Kerl, vergib mir. Du weißt doch, du guter alter Freund, dass ich es nicht so gemeint habe. Ihr werdet nun sagen, dies ist doch Lästerung. Es ist es. Wenn ihr ein Bekenntnis in dieser Weise macht, dann ist es Lästerung. Was geschieht aber, wenn ich sage, Herr, ich wollte es eigentlich nicht in dieser Weise tun, hilf mir, ich möchte es nicht wieder tun. Er wird mein Opfer zurückweisen, bis ich die Sache mit meiner Frau in Ordnung gebracht habe. Wenn ich dann aber mit derselben Unverschämtheit zu ihr komme und zu ihr sage, hey, du gutes Mädchen, du bist doch wirklich eine gute Freundin, die gute Mutter meiner Kinder, du weißt doch, dass wir seit langem alte Kumpel sind. Was würdest du sagen, wenn ich nun meine Arme um eine andere Frau legen würde? Was würdest du dazu sagen, mein altes Kind, würdest du mir vergeben? Ich kann mir vorstellen, wie sie dreinschauen würde. Sie würde denken, was ist wohl mit meinem Mann geschehen? Sie wird sich fragen, ob ich mich albern benehme oder ob ich es ernst meine. Auf diese Weise braucht ihr eurem Begleiter oder Gott kein Bekenntnis darzubringen. Ihr geht mit der tiefsten Aufrichtigkeit, mit göttlichem Leid über eure Sünde. Als erstes muss es euch leid tun. Ich muss zu ihr sagen, Liebling, komm zu mir. Vielleicht bedeutet dies das Ende unseres Ehelebens. Die Frau, mit der ich lebe, ist mein Liebling. Wie habe ich sie doch all die Jahre geliebt? Vielleicht willst du mich jetzt aber verlassen, vielleicht willst du nicht mehr bei mir bleiben, weil du mich nicht mehr akzeptieren kannst. Ich weiß das, aber ich muss die Sache in Ordnung bringen. Ich muss es in Ordnung bringen. Ich muss es ihr aus der Tiefe meines Herzens sagen. Auf dieselbe Art muss ich es dann Gott sagen. Beiden, ihr und Gott, muss ich aufrichtig versprechen, dass ich es durch die Gnade Gottes nie mehr tun werde. Vielleicht könnte ich es vor ihr verbergen. Es wäre auch möglich, dass ich sie durch mein Reden überzeugen könnte. Gott könnte ich jedoch nicht überzeugen. Er schaut in mein Herz und weiß, wie es ist. Und zudem, wenn Gott es erlaubt, dann werde ich mit ihr noch einige Jahre hier leben, dann werden wir von dieser Welt genommen. Mit Gott werde ich jedoch die Ewigkeit verbringen. Daher muss ich mit Gott wirklich ganz aufrichtig sein. Und wenn ich ganz aufrichtig bin, dann wird er auf mich hören. Wenn ich jedoch nicht aufrichtig bin, dann besteht kein Grund, Gott die Zeit zu stehlen, damit er mir zuhört. Und soweit ist es heute mit den Leuten gekommen. Es scheint, dass sie die Tiefe der Aufrichtigkeit nicht mehr haben, die sie haben sollten. Ich glaube, wenn ein Mann oder eine Frau möchte, dass für sie gebetet wird, dann sollten sie zuerst alle Dinge bekennen, die sie getan haben. Sie sollten alles in Ordnung bringen. Ihr könnt sehen, wie oft ihr es beobachtet, wie weit entfernt das "So spricht der Herr" ist. Die Vision wird hervorkommen, natürlich durch den Glauben der Menschen, denn Gott hat diese durch eine Gabe verheißen. Mit der Heilung jedoch ist es eine andere Sache. Gott durchschaut es. Nun haben wir gesehen, dass die Menschen mit tiefster Aufrichtigkeit kommen müssen, um zu bekennen. Einmal waren wir in Binghamton, New York, im Endicott Johnson Auditorium. Wir hatten dort eine Versammlung. Dort wehte ein wirklich kalter Wind. Mir schien es, dass unter den Menschen zu wenig Aufrichtigkeit vorhanden war. Ich fragte mich, warum. Da war ein Mann, der geheilt wurde, den ich nun besonders erwähnen möchte. Dieser Mann hatte ein Leiden, von dem er an jedem Abend befreit wurde. 5 Tage später, bevor wir weggingen, war das Leiden auf ihn zurückgekommen. Die Gegenwart des Heiligen Geistes hatte ihn vorher davon befreit, so wie er es am letzten Abend hier im Hof mit einem jungen Mann getan hatte. Es braucht jedoch eine tiefe Aufrichtigkeit, um zu wissen, dass derselbe Gott, der die Krankheit von dir nimmt, sie mit derselben Salbung von dir fernhalten kann. Darauf sprach eines Morgens bei Tagesanbruch der Heilige Geist zu mir. Er sagte, gehe auf die Plattform und lasse die Menschen alles bekennen, das sie getan haben, bevor du für sie betest. Seht, die tiefste Aufrichtigkeit muss da sein. Wenn sich die Welt nicht bekehrt, dann wird sie vernichtet. Was die Welt heute braucht, ist ein Bekenntnis, ein aufrichtiges Bekenntnis. Es ist wie mit einer Medizin für eine Krankheit. Wir alle sind imstande, das Rezept auf der Flasche zu lesen. Wir sehen, welche Krankheiten geheilt werden. Aber ihr wisst, mit dem Lesen des Rezeptes ist es nicht getan. Es ist wie mit dem Lesen des Wortes. In unseren Schulen und Seminaren können alle das Wort lesen. Aber ihr wisst, dass die Krankheiten durch das Lesen des Rezeptes, wie oft man die Medizin nehmen soll, nicht geheilt werden. Es ist nicht das Rezept, es ist die Medizin, die genommen werden muss. So kann ein Mann sagen, ich bin doch ein Theologe, ich brauche mir die Dinge nicht zu sagen. Ich kenne doch die Schriften, ich weiß, die Bibel sagt dies und das. Wer mein Wort hört, Johannes 5, Vers 24. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Die King James Übersetzung gebraucht das Wort immerwährendes Leben und dies bedeutet ewiges Leben. Das ist richtig. Er hat ewiges Leben, weil er es glaubt. Viele sagen, sie glauben. Nun, das ist wahr. Die Schrift ist wahr. Ich lese hier das Rezept. Ich lese hier, welches Rezept das Mittel gegen meine Sünden ist. Aber kann ich die Medizin nehmen? Kann ich glauben? Vielleicht sage ich, ich glaube, aber glaube ich wirklich? Das ist entscheidend. Nur das Rezept lesen und die Anweisung kennen heilt noch keine Krankheit. Das Problem in unserem Fall besteht darin, dass wir die Medizin nicht nehmen wollen. Wir haben die Medizin, aber wir nehmen sie nicht. Wir sagen, wir tun es, weil wir lesen können, aber in Wirklichkeit nehmen wir sie nicht ein. Seht, in unserem Fall ist das Evangelium ebenfalls eine Medizin und diese Medizin hat bewiesen, dass sie Patienten heilen kann. Und wenn der Patient alles, was auf der Verpackung dieses Medikaments steht, wenn er jedes Heilmittel kennt, das darin ist, wenn er die Namen aller Wissenschaftler kennt, welche diese bestimmte Droge gefunden haben, wenn wir alles über das Wort wissen, uns jedoch weigern, es zu nehmen, dann wird es uns nicht helfen. Darauf werden wir sagen, aber wir haben es genommen. Wenn du sagst, du hast es genommen und es zeigt beim Patienten keine Wirkung, dann hat er es eben nicht genommen. Das ist alles. Wenn nun die Uhr an der Wand nicht so deutlich geschlagen hätte. Ich möchte dastehen, um es euch wirklich stark zu bringen, seitdem das Evangelium diese Dinge bewiesen hat. Sie erzählen, sie hätten es angenommen. Man kann jedoch sehen, dass sie es nicht genommen haben. Wie kann jemand in der Schrift jene Dinge lesen über das Schneiden der Haare, das Tragen von kurzen Hosen und so weiter und es trotzdem tun und sich dabei noch Christ nennen, wenn genau jene Medizin sagt, dass sie es nicht tun sollten? Wie? Ihr sagt, aber ich habe im Geist getanzt, ich habe in Zunge gesprochen. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Dein eigenes Leben beweist, dass du die Medizin nicht genommen hast. Du sagst, ich habe sie genommen, aber es ist nicht wahr. Dann trägst du noch alle Symptome, welche die Medizin heilen kann. Und die Medizin des Evangeliums ist ein Heilmittel mit Garantie. Es muss wirken. Nun seht ihr, dass ihr Resultate vorweisen müsst. Nimm einen Menschen, der sagt, ich bin ein Gläubiger. Ich glaube, wenn sie das Licht des Evangeliums trifft, dann nehmen sie es sofort an. Sie werden auch Resultate hervorbringen, ganz gewiss. Du wirst sie nicht mehr in Spielsalons sehen. Du wirst sie nicht mehr mit einer Zigarette in der Hand sehen. Du wirst sie nicht mehr beim Trinken sehen. Oh nein, du wirst sie nicht mehr mit anderen Frauen flirten sehen. Nein, nein, nein. Es spielt keine Rolle, wie viel Frauen sich vor ihnen entblößen. Sie werden ihren Blick zum Himmel lenken und auf Christus schauen. Was bedeutet das? Dies zeigt, dass die Arznei gewirkt hat. Und wenn sie nicht wirkt und ihr sagt, ich habe sie doch genommen, wo steht ihr dann? Ihr seid am Sterben, man sieht es. Ich schaue euch an und stelle mit der Bibel die Diagnose. Ihr seid immer noch in der Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Glaubt nicht, dass es noch deutlicher gemacht werden muss. Seht, eure eigenen Handlungen beweisen es. Eure eigenen Handlungen beweisen, dass ihr die Medizin nicht genommen habt. Ihr meint nur, dass ihr sie genommen habt. Ihr mögt dabei ganz aufrichtig gewesen sein, aber ihr habt es nicht getan. Denn wenn du die Medizin genommen hättest, dann hätte sie auch die Wirkung gezeigt, denn Gott hat es versprochen. Aber die alte Sünde ist immer noch dort, die alte Adam-Natur, der alte Unglaube. Du aber versuchst, dir etwas vorzumachen. Du sagst zu deinem Mitmenschen, ich bin ein Gläubiger, Ehre sei Gott. Ja, ich bin ein Gläubiger, aber du siehst doch, dass es dir nicht geholfen hat. Vielleicht ist auch der Patient niemals für die Medizin bestimmt gewesen. Wenn er nicht bestimmt ist, dann wird die Medizin niemals wirken, das ist wahr. Seht ihr es? Schaut jedoch auf jene kleine unmoralische Frau. Als sie vom Licht getroffen wurde, traf es auf etwas, das schon in ihr lag. Etwas war in ihr, das für sie sorgte. Wenn wir glauben und aufrichtig bekennen, dann wird dieses Heilmittel Gottes wirken. Gott hat einen Weg vorbereitet für diese Dinge. Seht, die Leute werden sagen, ich bin einer Gemeinde beigetreten. Nun, das ist alles in Ordnung für mich. Dies ist nicht der vorbereitete Weg Gottes. Gottes vorbereiteter Weg besteht darin, dass man Buße tut, bekennt und dann Resultate hervorbringt. Früchte der Buße sollen hervorkommen. Die Aufrichtigkeit muss gesehen werden. Genau das müsst ihr heute Morgen tun, ihr Menschen, für die gebetet wird. Ihr Menschen, die ihr dieses Tonband hört, überall auf der Welt, im Dschungel oder wo ihr auch seid, macht zuerst ein aufrichtiges Bekenntnis und dann kommt mit nichts anderem als mit Glauben im Herzen. Wenn dann für euch gebetet wird, dann wird die Medizin wirken. Jesus sprach, tut alle Buße. Ich wollte sagen, Petrus sagte am Pfingsttag, tut Buße und lasst euch taufen in den Namen von Jesus Christus für die Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wenn ihr aufrichtig Buße getan habt und dem Herrn glaubt und wenn ihr in seinem Namen getauft seid, dann macht ihr Gott zum Lügner, wenn ihr den Heiligen Geist nicht empfangt. Das war der letzte Auftrag, den Jesus seiner Gemeinde gab. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen, dann werden sie genesen. Und wenn ihr seht, dass diese Zeichen einem Gläubigen folgen und du kommst und der Gläubige legt dir seine Hände auf und es geschieht nichts, dann ist mit deinem Glauben etwas nicht in Ordnung. Seht, der Gläubige. Gott hat einen bestimmten Weg verheißen. Wir versuchen, Trost zu finden, indem wir sagen, ich brauche doch nicht zuzuhören. Das ist wahr, du brauchst nicht zuzuhören. Wenn du jedoch für das ewige Leben vorherbestimmt bist, dann willst du zuhören und du wirst dich darüber freuen. Es ist dein Trost. Du hast dein ganzes Leben lang darauf gewartet. Es ist diese Perle, für die du bereit bist, alles dahin zu geben. Du möchtest es, weil du weißt, dass es Gottes liebende Fürsorge für dich ist. Es ist etwas, wodurch die Fragen über die Sünde geklärt werden. Der Unglaube erkannt wird, es macht dir alles klar, wenn du möchtest. Jener, der krank ist und weiß, dass er krank ist, dieser eilt zum Arzt. Jene, die gesund sind, brauchen keinen Arzt, so sagt es Jesus. Wenn ihr jedoch euren Zustand erkannt habt, dann müsst ihr es tun, was er euch sagt. Dann muss sich der Zustand ändern, sonst hätte Gott euch etwas Falsches gesagt. In den Heilungsversammlungen sind so viele Menschen, die nicht ganz unten beginnen. Zuerst müsst ihr ein reines Leben führen. Ihr müsst eure Stellung einnehmen. Ihr müsst sagen können, ich glaube es. Dies muss aus eurem Herzen kommen. Dann braucht ihr keinen Babysitter, der zu euch sagt, oh Bruder, liebe Schwester, du solltest das tun, du solltest jenes tun. Du bist ein Glaubender und niemand kann es dir wegnehmen. Ich kümmere mich nicht darum, was jemand sagt, welchen Trost sie mir geben wollen, was der Doktor, was das Spital oder was die Diagnose sagt. Ihr werdet es nicht glauben, ihr wisst einfach, wie es ist. Es gibt keinen Grund, irgendetwas anderes darüber zu sagen. Ihr wisst es einfach. Dies ist die wahre Sache. Wir haben in all diesen Dingen so viele Nachahmungen. Aber das muss sein. Macht euch darüber keine Sorgen. Es muss so sein. Es war immer so und es wird sie immer geben. Aber heute Morgen sage ich euch, was die Wahrheit ist. Ich spreche von Tatsachen. Wir sind am Ende der Zeit. Wir sollten diese Dinge auf die Wahrheit stellen. Wir sollten bekannt geben, was die Wahrheit ist. Wir sehen, dass die Menschen in diesen Dingen Gottes Wege nicht annehmen wollen. Gott hat einen Weg für unseren Trost vorbereitet. Gott hat für alle diese Dinge einen Weg zurechtgelegt, aber die Menschen wollen ihn nicht, sondern sie gehen andere Wege. Und jedes Mal, wenn sie es außerhalb von Gottes Wegen tun wollen, bringen sie den Zorn Gottes auf sich. Jedes Mal, wenn sie eigene Wege gehen. Alle Dinge, von denen ich gesprochen habe, bringen uns dorthin. Die Welt richtet sich nun nach wissenschaftlichen Errungenschaften. Sie schauen auf die Errungenschaften der Kirchen. Sie richten sich nach verschiedenen Dingen und das hat uns ans Ende der Welt gebracht. Wir sind am Ende. Nicht eine Hoffnung ist übrig geblieben. Wir sind ohne Hoffnung zu überleben. Wir haben nicht einmal eine Chance zum Überleben. Ich möchte euch das darlegen, nur einige Minuten, um es euch zu beweisen. Jeder von euch, wenn ihr es nicht schon getan habt, ihr solltet einmal eine medizinische Zeitschrift zur Hand nehmen. Ihr solltet Reader's Digest lesen, dann könnt ihr von diesen Errungenschaften lesen. Wenn ein Diener Gottes, der seine Botschaft rund um die Welt sendet, eine solche Erklärung abgibt, dass wir ohne Hoffnung seien, dass wir jenseits der Erlösung stehen, dass wir die Grenze zwischen Erlösung und Gericht überschritten haben, dann muss ich der Versammlung ein Fundament geben, um diese Aussage darauf zu stellen. Es muss einen Grund dafür geben, dass ein Mann, wenn er noch bei Verstand ist, und ich denke, dass ich das bin, eine solche Erklärung abgibt. Wenn er es dieser Nation und seiner Versammlung sagt, es wird um die Welt gehen, in 40 oder 50 verschiedene Länder, vielleicht geht es um die ganze Welt, zu allen Menschen und Sprachen, darum ist es unsere Pflicht, eine kleine Erklärung für eine solche Aussage zu geben, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen. Zuerst wollen wir schauen, was uns die Wissenschaft und die Bildung gebracht haben. Dies ist der eigentliche Grund. Die Menschen haben der Wissenschaft anstelle dem Worte Gottes Beifall gespendet. Und die Wissenschaft muss ihre Aussagen immer zurücknehmen. Vor einiger Zeit las ich etwas über einen französischen Wissenschaftler. Dieser behauptete vor 200 oder 300 Jahren Folgendes. Wenn es gelingt, einem Ball die Geschwindigkeit von mindestens 30 Meilen pro Stunde zu geben, dann wird dieser Ball die Schwerkraft der Erde überwinden und die Erde verlassen. Ich glaube kaum, dass sich die Wissenschaft noch auf diesen Kollegen berufen möchte. Ganz gewiss nicht. Für sie gehört das zur Vergangenheit. Wenn wir so darüber nachdenken, wir alle möchten doch sagen, ich möchte es wissenschaftlich bewiesen haben. Dies sagen heute viele Denominationen mit religiösen Leuten. Sie möchten einen wissenschaftlichen Beweis. Nun, ich könnte die Sache auch umdrehen und sagen, gebt mir einen wissenschaftlichen Beweis, ob Gott in euren Versammlungen ist. Gebt mir einen Beweis von irgendetwas, das wirklich ist. Beweist es. Was ist Wirklichkeit? Das Leben. Bringt mir doch einmal einen Teil davon oder lasst mich alles verkaufen, was ich habe, um einen Teil Leben zu bekommen. Ist denn Leben etwas Reales? Wenn es nicht real ist, für was sind wir denn alle hier? Leben, Glaube, Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Sanftmut, Güte, Geduld. Die Wissenschaft kann diese Dinge nicht beweisen. Und dies sind die einzig realen, bleibenden Dinge, welche es gibt. Die ganze christliche Waffenrüstung schaut auf das Unsichtbare. Die Sinne können diese Dinge nicht erklären, aber sie sind da. Darum benötigen wir Glauben, um zu glauben. Dies erzeugt dann in dir das, was der Glaube ergriffen hat. Das, was der Glaube als Wirklichkeit festhält, wird dann in dir erzeugt. Es bringt dir göttliche Heilung und anderes. Sie können nicht beweisen, was göttliche Heilung ist. Sie wissen jedoch, dass es eine göttliche Heilung gibt. Sie können nicht beweisen, was von der Sünde rettet. Sie wissen jedoch, dass es Menschen gibt, die von der Sünde gerettet sind. Es kann also nicht wissenschaftlich bewiesen werden, aber es ist wissenschaftlich, wenn man es durch Gottes Augen ansieht. Was hat uns also die Wissenschaft gebracht? Vielleicht seid ihr nun für einen Moment schockiert. Die Wissenschaft hat uns Krankheit, Tod und Leiden gebracht. Ihr seid nur von einer Seite des Bildes informiert worden. Es gibt jedoch davon zwei Seiten. Ihr mögt sagen, aber die Wissenschaft hat doch dieses und jenes entdeckt. Nun, dieses wollen wir euch lassen. Wir wollen aber auch die andere Seite betrachten. Die Wissenschaft hat uns Krankheit gebracht. Die Wissenschaft hat uns Leiden und Tod gebracht. Seht, die wissenschaftliche Kreuzung und Vermischung hat die Nahrung tot und wertlos gemacht. Sie hat die Menschen weich gemacht. Männer und Frauen bestehen nur noch aus einem Haufen Mist. Sie sind wie Quallen geworden. Sie können nicht mehr ohne Klimaanlage leben, sonst gehen sie zugrunde. Sie sind nicht einmal mehr imstande, ein Basketballspiel zu Ende zu spielen, ohne dass einer ohnmächtig wird. Beim Boxen werden sie getötet. Männer und Frauen sind so weich geworden, es macht sie pervers. Sie spritzen dem Vieh gekreuzte Mittel ein. Dieses kommt dann in den Menschen zurück und sie werden pervers. Denn eine gekreuzte Kuh oder irgendeine gekreuzte Nahrung, die gegessen wird, bildet wieder Blutzellen und Blutzellen sind euer Leben. Seht ihr, was es bewirkt? In dem Fleisch werden Mittel eingespritzt und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass diese Injektionen einen Einfluss in der menschlichen Rasse ausüben. Die Felder bestäuben sie mit DDT. Ich habe es eines Tages gesehen. 800 Menschen dieser Gemeinde wurden krank, als sie Eier aßen. Erinnert ihr euch noch, es war vor vielen Jahren, als wir noch das kleine Gebäude hatten, da gab ich eine Prophezeiung. Ich sagte, in den letzten Tagen wird es so kommen, dass ihr nicht in einem Tal leben und keine Eier essen sollt. Ich habe es in meinem Buch notiert. Ich dachte darüber nach, ging hin und schaute nach. Esst keine Eier. Es war im Jahr 1933, als ich das sagte. Es ist nun etwas in den Eiern enthalten und ich las, wie ein Wissenschaftler sagte, dass ein Mann über 50 keine Eier essen sollte, denn es ist das Schlechteste für das Herz. Krankheiten und Leiden. Milch war einmal unsere ausgeglichenste Nahrung. Die Ärzte werden dir heute sagen, lass sie stehen. Sie bringt alle möglichen Krankheiten. Dieselben Menschen, welche sie jahrelang tranken und niemals krank wurden, werden nun krank. Die Kreuzung, die Vermischung und diese Dinge haben die Struktur des Menschen zerstört, bis er nichts anderes mehr ist als ein Haufen Mist, ein Bündel voller Krankheiten. Wer hat es getan? Die Wissenschaft. Seht, es hat die Gene verändert. Frauen und Männer sind schwächer geworden. Die Zunahme von spastisch gelähmten Kindern beträgt 30%. Mongolismus ist sehr häufig. Diese schwache, gekreuzte Nahrung, die wir essen, um zu leben, diese schwächt unseren Körper und verursacht Krebs und seelische Probleme. Alle Art von Krankheiten befallen den menschlichen Körper aufgrund seiner Schwäche. Sie zerstören sich selbst durch die Wissenschaft. Sie entfernen sich vom Plane Gottes. Er sprach, jeder Same soll seine eigene Art hervorbringen. Seht ihr, wo wir angelangt sind? Ich könnte immer weitergehen, aber unsere Zeit vergeht. Beachtet jedoch, was verursacht wurde. Die Wissenschaft hat Tod, Krankheit und Zerstörung gebracht. Eines Tages, als ich mit meinem guten Freund Dr. Vail sprach, sah ich in einer Zeitschrift einen Artikel. Menschen waren getötet worden, als man ihnen Penicillin gegeben hatte. Es war aber eigentlich nicht das Penicillin, welches dies verursacht hatte. Es war der Schmutz, den sie mit hineingeben, wenn sie damit umgehen. Es ist ein gieriger Plan, um damit Geld zu machen. Oft wird es von Ärzten verabreicht, welche kaum die Formel von Aspirin kennen. Ihre Väter haben sie schulen lassen, um aus ihnen Spezialisten zu machen. Dabei sind sie nicht einmal imstande, Bauchschmerzen bei einem Kind zu kurieren. Was hat es gebracht? Gier und so weiter. Sie haben kaum mehr etwas an sich von jenen altertümlichen Landärzten, die zu dir kamen, mit dir sprachen und alles taten. Sie haben Gott aus den Augen verloren, denn sie sind ihre eigenen Wege gegangen. Da sie Gott nicht mehr im Bilde haben, verkünden sie, es gebe ihn nicht. Da haben wir es. Das haben wir getan. Durch Vermischung, durch Kreuzung. Ihr seht den Leib. Eine gesunde Pflanze kann von keinem Krankheitskeim befallen werden. Es sind diese Treibhauspflanzen, diese gezüchteten, gekreuzten, der Übersetzer, Pflanzen, die ihr andauernd spritzen müsst. Viele von euch haben meine Botschaft über die gekreuzte Religion, Bastardreligion, der Übersetzer, gelesen. Es muss immer gespritzt und gehegt werden. Eine wirklich ursprüngliche Pflanze muss nicht gespritzt werden. Sie ist das Original. Weshalb wird der Leib von Krankheiten befallen? Ein kostbarer Freund, ein Arzt, ich möchte seinen Namen nicht nennen, er hat es mir aus seinem Buch vorgelesen. Es ist Schwachheit. Ihr sagt, ihr seid von einer Erkältung befallen worden. Was ist es? Die Schwachheit eures Körpers verursacht, dass eure Drüsen Schleim produzieren. Wenn der Körper stark gewesen wäre, dann hätte er den Krankheitskeim von sich gestoßen. Er könnte euch nicht angreifen. Ihr seht also, am Anfang, als Gott den Menschen baute, da war er immun gegen jede Krankheit. Aber der Unglaube und die Wissenschaft und die Bildung waren die ersten Dinge, die den Menschen von Gott entfernten und sie bewirkt es heute noch. Schaut nur, was Zigaretten, Alkohol und Striptease in dieser Generation angerichtet haben. Ihr habt euch vielleicht oft gefragt, ich werde nun eine Erklärung abgeben. Ich hatte dies eigentlich nicht beabsichtigt, aber ich glaube, ich werde es tun. Die Leute fragen sich manchmal und oft sagen sie zu mir, Bruder Branham, warum greifst du immer diese Dinge auf? Wenn man in deine Gemeinde gehen will, dann können die Frauen kaum ruhig sitzen, wenn du sprichst. Du schreist sie immer an wegen ihrem kurzen Haar, weil sie Männerkleidung tragen und wegen all dieser Dinge. Sag einmal, warum tust du das eigentlich? Dieses mag nun bis zum nächsten Sommer meine letzte Botschaft sein, wie ihr wisst, aber ich möchte es euch jetzt sagen. Es ist der Geist der Unterscheidung für diese letzten Tage, der weiß, dass dieses vor Gott eine verfluchte Sache ist. Manchmal frage ich mich, ob die Prediger nur ein wenig Unterscheidung dieser letzten Tage haben. Es ist derselbe Gott, der euch hier auf der Plattform euren Zustand und was ihr gebeten habt, offenbart. Das, was ihr sein werdet und was ihr für Probleme habt. Derselbe Geist in euch schaut heraus und kann die Zeichen der Zeit erkennen. Er kann es nicht zurückhalten, er schreit es hinaus. Es ist der Geist der Unterscheidung, dem der Heilige Geist selbst sagt, dass diese Sache Sünde ist und diejenigen, welche daran Anteil haben, werden untergehen. Wie könnte ich in den Augen Gottes gerechtfertigt sein, wenn ich meine Schwestern und Brüder in diesem Zustand sehe und nicht dagegen ankämpfen würde? Auch wenn sie über mich böse werden, ich muss trotzdem dagegen schreien. Es ist Unterscheidung. Manchmal stimmen sie nicht mit dem Wort überein und so weiter. Es ist ein Mangel an Unterscheidung. Kommt und prüft es mit dem Wort. Wir wissen, dass das die Wahrheit ist. Es ist bekannt als die Wahrheit. Es ist die Unterscheidung der letzten Tage. Wir haben gesehen, wie es um die Wissenschaft steht. Ich möchte da nicht weiter hineingehen, denn die Zeit vergeht so schnell. Wir wollen nun als zweites die Bildung betrachten, um zu sehen, was sie bewirkt hat. Wir haben es eigentlich mit zwei Gemeinden, Kirchen, der Übersetzer, zu tun. Wir haben erkannt, dass es die Vernunft war. Gewöhnliches Argumentieren hat am Anhang den Ball der Sünde ins Rollen gebracht. Worüber wurde argumentiert? Es wurde gegen das Wort Gottes argumentiert. Es war, als Gott Adam und Eva gesagt hatte, an dem Tag, an dem ihr davon essen werdet, werdet ihr sterben. Da wurde es ein für allemal festgelegt. Er umzäunte sie vor dem Feind hinter seinem Wort. Als jedoch Eva auf Satans Argument hörte, auf Kultur, Verständnis, Bildung und Fortschritt, da verließ sie jene Umzäunung. Sie hörte auf Satans Argumente und tat das, was Gott ihr verboten hatte. Und wenn ein vernünftiger Einwand gegen das Wort, das Hören auf einen Einwand gegen das Wort, all dieses Chaos verursacht hatte, dann bringt euch auch jetzt ein Argument dagegen wieder an denselben Ort. Wie dumm wäre es von Gott, wenn er den Menschen wieder auf jene Basis stellen würde, von der er ihn ausgesandt hat. Ihr müsst zum vergossenen Blut von Christus kommen. Eure Denominationen werden es nicht bewirken, euer Argumentieren wird es auch nicht bewirken. Es ist das Blut und die Geburt. Dieses erzeugt in euch ein neues Wesen, Christus. Ihr lebt dann in der Art Christi, denn das Medikament, das ihr eingenommen habt, beweist, dass es die Sünde des Unglaubens tötet. Es tötet alles, was nicht das Wort Gottes ist. Wir betrachten heute Morgen zwei Gemeinden. Eine davon ist die Gemeinde, welche am Pfingsttag begann. Sie wurde an Pfingsten durch den Heiligen Geist organisiert. Die zweite ist die römisch-katholische, welche in Nicäa, Rom, der Übersetzer, organisiert wurde. Eine von ihnen hat eine geistige Geburt, die andere hat intellektuelle Mitglieder. Von dieser Kirche kommen alle Protestanten und alle Denominationen. Sie war die erste Denomination. Alle Denominationen sind aus ihr hervorgekommen und sind mit ihr verwandt. Offenbarung 17 sagt es so. Sie war eine Hure und zwar die Mutter der Huren. Das ist wahr. Keine kann auf die andere zeigen, denn sie stehen alle im Schmutz. Es ist nur eine. Es ist organisiert, es ist vorbei, sie sind in Rom, ich frage nicht danach, was es auch sei, es ist vorüber. Wir haben soeben diese Gemeindezeitalter durchgenommen, die Bibel beweist es. Eine dieser Gemeinden ist auf der geistigen Unterscheidung aufgebaut, die andere auf einer intellektuellen Konzeption und auf Bildung. Diese Betrachtung führt uns wieder direkt in den Garten Eden zurück zu derselben Sache. Die Frau war diejenige, welche auf Satan gehört hatte, nicht Adam, es war die Frau. Nun will sie die Mutter der Gemeinden sein, macht nur so weiter. Es ist genau richtig, alles geschieht zur Zeit. Sie haben sich ein eigenes Bekenntnis gemacht. Sie gehen geradewegs wieder in dieselbe Sache hinein, in den Unglauben in Gottes Wort. Als diese Fragen aufkamen über die Wassertaufe, über die Taufe des Heiligen Geistes und die anderen Dinge, organisierten die Bischöfe in Nicäa die sogenannte römisch-katholische Kirche. Sie wurde die königlich-römische genannt. Wir haben gerade gestern wieder einmal die Geschichte durchgenommen. Es durfte nur Rom sein. In Rom war die königliche Gemeinde. Die anderen waren nur kleine Schwesterkirchen von ihr. Sie wurden nur Katholiken genannt. Unsere Gemeinde ist also die katholische, die universale Gemeinde, welches der universale Glaube aller Gläubigen ist. Einer dieser Gemeinden ist durch den Geist Gottes geboren und hat den Heiligen Geist in sich und beweist durch ihr Leben, ihre Lehren, ihre Handlungen, dass der Heilige Geist in ihr ist. Denn es ist der Tröster, den Christus verheißen hat, welcher durch seine Gemeinde wirkt und dieselben Dinge tut, die er am Anfang tat. So wirkt die Medizin des Heils von Christus am Anfang. So wirkt sie auch heute und bringt dieselben Dinge zum Vorschein. Die andere hat die intellektuelle Konzeption einer Denomination. Sie wurde von einer Menschengruppe ins Leben gerufen, die eine Form der Göttlichkeit haben, jedoch die Wahrheit und die Kraft verleugnen. So hat es uns der Prophet gesagt. Ich denke, deutlicher kann es nicht gesagt werden. Hier haben wir also diese beiden Gemeinden. Eine von ihnen wurde in Nicäa geboren, die andere wurde am Pfingsttag geboren. Die eine stand immer im Gegensatz zur anderen. Eine davon ist eine geschliffene, vornehme, intellektuelle Gemeinde mit geschulten Lehrern und so weiter. Die anderen werden als eine Gruppe von heiligen Rollern bezeichnet. Am Anfang sagten sie, sie sind betrunken, es sind nur ungebildete Fischer. Heute ist es immer noch so. Sie werden in dieselbe Gruppe eingeteilt. Eine von ihnen ist wissenschaftlich, die andere ist geistlich. Die eine ist wissenschaftlich zusammengestellt, die andere hat geistliche Unterscheidung des Wortes. Die eine wird wissenschaftlich geleitet, sie tun das, was eine Gruppe von intellektuellen Bischöfen sagt. Die andere ist vollständig aus dem Geiste Gottes geboren und lebt durch den Geist Gottes. Sie bringt etwas hervor und lässt die Worte geschehen, welche Gott verheißen hat. Es zeigt sich, welche Medizin ihr einnimmt. Habt ihr Bildungsmedizin eingenommen? Habt ihr die Medizin des Heiligen Geistes eingenommen? Oh, wie ist Satan raffiniert? Wie kann er doch ein Bild malen? Mit Hilfe des Intellekts kann er einen Mann, der nicht durch den Geist Gottes geboren wurde, immer wieder verwirren. Es gibt keinen verstandesmäßigen Weg, um durchzukommen. Es gibt keinen Weg. Es ist die Unterscheidung durch den Glauben, ein Erkennen. Wir sehen, was das Wort sagt, wir glauben es. Dann aber, Bruder Branham, dann sagen Sie, Sie hätten die Unterscheidung. Dann soll der Heilige Geist die Dinge hervorbringen, die er versprochen hat, dann werden wir es glauben. Dies ist der Beweis davon. Was bewirkte die Medizin, wenn sie im Menschen zu wirken begann? Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben, sagte er. Wenn das Medikament diese Wirkung hat, dann ist es in Ordnung. Dieses Thema bringt uns für die nächsten paar Minuten von Kain und Abel zum Gericht in Noahs Zeit, wie diese Dinge in den Tagen Noahs hervorkamen. Wir kommen bald zum Schluss, denn wir haben noch eine Gebetsreihe. Hört gut zu, während ich noch rasch einige Schriftstellen durchgehe. Nachdem die Welt das intellektuelle Konzept vom Wort angenommen hatte, sehen wir, wie diese Männer große Männer wurden, bekannte Männer. Die Bibel sagt im 1. Mose 6, 4, dass berühmte Männer schönen Frauen nachgingen. Diese Dinge haben wir auf der ganzen Welt. Wir haben es eben durchgenommen, das rot leuchtende Signal. Wir sprachen eines Abends darüber, wie die Frauen immer hübscher werden in den letzten Tagen. Wir haben doch Männer, berühmte Männer, wie diese Skandale in England und in den USA. Eines Tages wird alles aufgedeckt werden. Ihr wisst wohl gar nicht allzu viel über diese Callgirls und diese Dinge. Wisst ihr, dass auf 3 Barmädchen nur ein Schulmädchen kommt? 3-mal mehr Barmädchen als Studentinnen und Schulmädchen. Habt ihr gewusst, dass ein gewisser Prozentsatz, wie viel kann ich jetzt nicht genau sagen, denn ich habe es nicht vor mir, ich habe es nicht notiert, aber ungefähr ein Drittel aller Studentinnen dieser Nation sind nachgewiesenermaßen in unmoralischen Dingen verwickelt oder sie müssen ihr Studium unterbrechen, weil sie Mütter werden. Habt ihr gewusst, dass der Versuch mit Penicillin, die Geschlechtskrankheiten zurückzudrängen, nur zu einem Zerfall der Menschen führt? Die Krankheit ist jedoch nicht tot. Ihr wisst aber, dass Gott sagte, er werde bis in die vierte Generation strafen. Es verursacht Mongolismus und alles Mögliche. Die Kinder sind, oh, wie ist die Sünde doch subtil. Wie werden jene Menschen, jene Prediger dastehen, wenn sie nicht aufgestanden sind, um gegen diesen Striptease auf der Straße zu predigen? Sie lassen sie im Chor mitsingen und alles Mögliche tun und sehen doch, dass es die Sache ist, welche unsere Nation, unser ganzes Geschlecht zur Hölle bringt. Das ist wahr. Wir sehen, wenn Gott genug hat von diesen Dingen, und ich glaube, er hat heute genug, dann, nun komme ich zu meinem Text. Ich habe eine lustige Art, um etwas zu bringen. Ich pflege eine Menge Dinge aufzubauen, so treffe ich dann meinen Text. Als Gott in den Tagen Noahs im Begriff war, die Welt zu richten, als es so weit gekommen war, wie es heute wieder ist, denn Jesus sagte, es werde wieder so sein, hat er da gesorgt? Hat er gesorgt? Ganz gewiss hat er gesorgt. Für was sorgte er? Nun, nachdem er wusste, dass das Gericht kommen würde, nachdem er es angekündigt hatte, da sorgte er für jene, welche sich sorgten. Genauso ist es auch heute. Er sorgt für diejenigen, welche für sich sorgen lassen. Und wir sehen, dass er ihnen einen Propheten sandte, um sie zu leiten, um seine Auserwählten auf den vorbereiteten Fluchtweg zu bringen. Er ist derselbe gestern, heute. Wir sehen, dass Gott für seine Leute sorgt. Wir sind am Ende und wir sehen, dass wir am Ende sind. Es gibt keine Möglichkeit, auf dieser Fäulnis aufzubauen. Wie können wir auf den renovierten Ruinen von Sodom und Gomorra eine Stadt bauen? Wie können wir es tun? Nur ein Phönix ist übrig geblieben und das ist das Kommen des Herrn Jesus. Oh, es erfolgt eine Reinigung durch die Periode der Trübsal, um eine erneuerte Welt hervorzubringen. Für jene Menschen, die in den Augen Gottes gerecht sind und durch sein Wort leben. Beachtet, er sorgte für jene, die in den Tagen Noahs darum besorgt waren, zu fliehen. Er sandte ihnen einen Propheten. Dieser Prophet leitete sie auf dem vorbereiteten Weg Gottes. In dieser Weise tut Gott diese Dinge. Seht, Gott sprach zu Noah, der damals das Wort war. Damals war das Wort noch nicht geschrieben, der Übersetzer. Dass er eine Arche bauen solle, um seine Leute zu retten. Er musste die Menschen warnen und ihnen sagen, dass er einen Weg zur Errettung bereit hatte. Und dieser Mann war ein bestätigter Prophet, der ihnen den Beweis für den Fluchtweg erbrachte. Beachtet, die einfachen und demütigen Herzen hörten auf diesen Mann und glaubten ihm. Und sie konnten entfliehen. Wem entflohen sie? Sie entflohen dem Tod der Sünde, welche in jenen Tagen zerstört wurde. Sie entflohen dem Todespfad, der auf der ganzen Welt lag. So hat er gesorgt. O Gott, hilf uns, dass das tief eindringt, bevor wir die Gebetsreihe rufen. Gott hat gesorgt. Er schaut auch heute auf die Welt und er hat gerufen. Er hat gerufen und sie haben es verachtet und haben sich abgewandt. Am Anfang hatten sie eine Gelegenheit zur Buße, als Gott damals zu Jesaja sagte, sage Hiskia, dass er sterben werde. Hiskia tat Buße und er fand Gnade. Als Gott Jona nach Ninive sandte, um das Gericht zu predigen, denn in 40 Tagen wollte er die Stadt zerstören, da schrien sie um Gnade und bekehrten sich. Wenn sie es jedoch zurückweisen, dann bleibt nur noch das Gericht übrig. Und diese Nation hat Christus abgelehnt. Sie versäumten, dem Ruf Folge zu leisten. Es kommt nichts mehr. Wir stehen vor dem Gericht. Sorgt Gott für jene, die Buße getan haben? Hat er für sie einen Weg bereitet? Wir wollen nun schauen, was er in den vergangenen Zeiten getan hat. In den Tagen Noahs sorgte er. Er sandte den Propheten, er brachte einen Weg und er zeigte ihnen den Weg. Er machte einen Weg, damit sie fliehen konnten und sie entflohen dem Gericht. Er hat auch für sie gesorgt. Wir sehen, dass er sie in den letzten Tagen, bevor das große Gericht kam, an einen Ort brachte, an dem er so für sie sorgte, bis er für sie einen Weg geschaffen hatte, damit sie hineingehen konnten und von all den kommenden Gerichten befreit werden konnten. Er tat dies für seine Auserwählten, das wissen wir. Er tat es für die Auserwählten, nur für die Auserwählten. Sie waren diejenigen, die diesen Lebenskeim angenommen hatten. Sie waren diejenigen, welche vorherbestimmt waren, um es zu glauben. Sie waren diejenigen. Wir alle, wenn wir der Bibel glauben, dann müssen wir an diese Vorherbestimmung glauben. Seht ihr es? Das ist richtig. Nicht, dass Gott gewollt hätte, dass jemand leiden musste. Er wusste jedoch, wer es empfangen wollte und wer es nicht annehmen würde. Er sorgte auch für seine Leute in den Tagen, als Ägypten zerstört wurde. Sie waren dort unten in Ägypten und waren Sklaven geworden. In den Tagen des Moses sorgte er für seine Leute. Was sandte er ihnen? Wieder einen Propheten. Ist das richtig? Er trennte seine Leute von der ungläubigen Welt, vom kommenden Gericht eines Tages. Tat er es? Er sorgte für sie, als sich die Sünden der Ägypter so angehäuft hatten, dass er ihnen das Gericht senden musste. Denn er hat schon zu Abraham gesagt, ich werde mich mit jener Nation befassen. Anstatt, dass er nun seinen Zorn über alle ausgoss, sandte er ihnen jemanden, der für sie sorgte. Er sandte ihnen seinen Tröster. Er sandte ihnen sein Wort. Er sendet immer sein Wort durch seinen Propheten, wie er es in den Tagen Noahs getan hat. Wir sehen, dass er in den Tagen Moses dasselbe getan hat. Er sandte ihnen seinen Propheten und sie trennten sich vom Unglauben. Das war das Geschlecht, welches herauskam. Es ist das Geschlecht, welches es glaubt. Sie glaubten, dass Moses ein Prophet war. In den Augen Pharaos war er ein Fanatiker, ein Magier, ein Heuchler. Er war etwas Schreckliches für ihn. Für die auserwählten Menschen jedoch, für jene, die in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes kamen, ich werde sie herausführen, der Übersetzer, für sie war er ein Prophet. Er war der vorbereitete Weg Gottes. Seht, sie glaubten ihm und flohen dem Gericht jenes Tages. Sie glaubten Moses. Er sagte, er werde darum besorgt sein, dass sie hinauskämen. Er sorgte auch für sie auf der Reise, nachdem sie herausgekommen waren. So wie es im Natürlichen war, so ist es auch im Geistigen. Er sorgte. Warum? Er hatte alle Dinge vorbereitet, die sie auf der Reise benötigten. Hat er das getan? Er hat sie geheilt, wenn sie krank waren. Er hat die Heilung besorgt. Er hat ihnen ein Mittel gegen ihre Krankheiten gegeben. Er gab ihnen eine eherne Schlange, damit sie auf diese eherne Schlange, auf dieses Symbol der Sünde schauen konnten, dann wurden sie geheilt. Er nährte sie, als sie unterwegs waren. Wenn kein Brot da war, dann ließ er es vom Himmel regnen. Er hat sie genährt. Nicht nur das, er hat sie auch gekleidet, um zu zeigen, dass er für jene sorgt, die sorgen. Wenn sie bereit sind, zu bekennen und Buße zu tun, zu glauben und anzunehmen, dann sorgt Gott. Aber du musst zuerst darum besorgt sein. Du musst das akzeptieren, was er dir gebracht hat. Er hat so für sie gesorgt, damit sie sicher sein konnten, dass da kein Fehler darin war, bestätigte er seinen Propheten mit dem Zeichen einer Feuersäule, damit die Menschen sehen konnten, dass es nicht einfach ein Mann war, der da ging, sondern dass es Gott war, direkt über ihm. Er war es, der den Weg zeigte. Gott sorgt für Menschen, welche besorgt sind. Gott sorgt für jene, die sich um ihn kümmern. Er bestätigte also diesen Mann und bewies, dass er Gottes Diener war, indem er ihnen die Feuersäule sandte, um sie in jenes Land zu führen. Solange das Zeichen der Feuersäule und der Wolke sie begleitete, solange wussten sie. Er sagte, er werde ihnen die Feuersäule und die Wolke nicht wegnehmen. Er war Jahr um Jahr mit ihnen in der Wüste 40 Jahre lang. Stimmt das? Diese Feuersäule hat sie geführt. Wir sind nun im 33. Jahre. Wenn es noch 7 Jahre länger dauert, dann wäre es dasselbe. Die Feuersäule hat sie also geführt. Er hat für sie gesorgt. Er sorgte so für sie, dass er ihnen zeigte, dass es nicht etwas Wissenschaftliches war, nicht etwas Undefinierbares. Er bestätigte die Botschaft. Er brachte den Beweis der Botschaft. Er sorgte in dieser Weise sogar für eine Außenstehende. Sie war keine Israelitin. Sie gehörte nicht zur Gruppe, sie war eine Außenseiterin, eine Presbyterianerin, eine Methodistin oder sonst etwas. Sie war eine von der anderen Seite. Als sie es jedoch hörte, ihr Name war Rahab, sie war eine Hure. Als sie jedoch gehört hatte, wie Gott in der Feuersäule das Volk geführt hatte, da rief sie Gott an und zeigte den Spionen Gnade, jene, welche gekommen waren, um das Land auszukundschaften. Und da sie für sich und für Gottes Volk sorgte, darum sorgte Gott auch für sie. Er hat so gesorgt, dass sie ihr Leben Christus übergaben, denn sie hatte das Zeichen des übernatürlichen Gottes gesehen. Sie hatte ihren Göttern in ihrer eigenen Denomination gedient. Als sie jedoch dieses große übernatürliche Zeichen sah, da schrie sie und bat um Gnade. Sie bat um Gnade für ihre Familie, und als die ganze Stadt umgelegt war, da blieben bei ihrem Hause alle Steine aufeinander. Er sorgt, obwohl sie eine Außenseiterin gewesen war, sie befand sich nicht in der Gruppe zu jener Zeit, trotzdem sorgte er sorgt immer. Er sorgte für Elia und er allein sorgte für Gott. Halleluja, dahin kommt es. Werft eure Sorgen auf ihn und er sorgt für euch. Petrus spricht zu den auserwählten Ältesten, zu den Ältesten und zu jenen in der Gemeinde. Werft die Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Bringt alles dorthin, denn ihr seid vor Gott. Ihr wandelt als Diener Gottes. Gott sorgte für Elia, weil Elia für Gott sorgte. Alle anderen Prediger hatten die Vision Gottes verloren. Sie hatten den Willen Gottes und die Liebe zu seinem Wort verloren. Sie waren alle modern geworden. Aber wie modern Isabel, die erste Dame des Landes, auch war, ungeachtet dessen, wie die anderen Prediger die Frauen liefen ließen, Elia stand auf dagegen im Namen des Herrn. Er sorgte für das, was Gott sagte, und Gott sorgte für das, was Elia sagte, denn er sprach das Wort des Herrn. Gott sorgt, wenn du für ihn sorgst. Du musst jedoch zuerst sorgen. Seht, er sorgte, als er durch sein Wort Elia aus den Denominationen rief. Es schaute aus, wie wenn er verhungern müsste, denn er erhielt keinen Zehnten und keine Opfer. Aber er sorgte für Elia. Er ließ ihn nicht verhungern während der Zeit, als er Gottes Wort gehorchte. Er gab den Raben den Befehl, ihn zu füttern. Er sorgte für Elia, weil Elia für ihn sorgte, denn er ist das Wort. Er sorgte für Daniel, als sich Daniel genügend um Gottes Wort kümmerte, um aufrichtig zu beten. Was der König auch sagte, Daniel öffnete das Fenster, schaute nach Jerusalem und betete. Elia sorgte für Gott und Gott sorgte für Elia. Daniel sorgte für Gottes Wort und Gott sorgte für Daniel. Er sandte eine Feuersäule und dadurch erschrak der Löwe. Dies hielt ihn die ganze Nacht von ihm fern. Gott sorgte für Daniel, weil Daniel sorgte. Ja, mein Herr, er betete aufrichtig, obwohl er wusste, dass sie ihn zu den Löwen werfen würden, wenn er die denominationellen Befehle missachten würde. Er jedoch kniete am Fenster nieder und kümmerte sich nicht darum, was die Menschen sagten. Er öffnete die Fenster, denn dies war ein Gebot Gottes, und er betete jeden Tag aufrichtig zu seinem Gott. Er sorgte für Gott und sein Gebot. Gott wandte sich zu ihm und sorgte für Daniel und seinen Stand. Er wird das immer tun. Amen. Er sorgte für die Kinder Israels, als sie den Glauben, der ihnen übergeben worden war, das Wort Gottes, aufrichtig respektierten. Er sorgte so für sie, als sie ihnen die Trompeten bliesen. Sie hatten ein Gebot Gottes: beugt euch nicht vor den Göttern der Heiden, vor keiner Statue. Beugt euch nicht und betet sie nicht an. Das war ein Gebot. Als jene in die Trompete stießen und sagten, wir werden jeden in den Feuerofen werfen, der sich nicht verneigt, da sorgten sie, indem sie den Götzen den Rücken zuwandten. Das ist wahr. Als sie dann in den feurigen Ofen geworfen wurden, sandte Gott für sie, indem er einen vierten Mann ins Feuer schickte, um sie zu kühlen. Er sorgte, weil sie sorgten. Wenn du dich an eine Glaubenssatzung halten willst, dann wird er nie für dich sorgen, denn du tust das, was Menschen sagen. Wenn du dich jedoch an Gottes Wort halten wirst, mit einem wahrhaftigen, aufrichtigen Bekenntnis, und wenn du glaubst, dass Gott ein Heiler ist, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, dann wird er für dich sorgen. Er sorgte damals, er sorgte für die Kinder Israels. Er sandte ihnen den vierten Mann, um sie zu befreien. Wir wissen, dass es Christus war. Als der Leprakranke damals Herr rief, 10 Leprakranke kamen, riefen aufrichtig, Herr, Herr, schenke uns Gnade. Sie hatten genug, um für ihre eigenen Wünsche zu sorgen. Er hatte die Kraft, um für sie zu sorgen. Er sorgte für die Leprakranken, weil die Leprakranken darum besorgt gewesen waren, ihn Herr zu nennen. Er sorgte, als der Hauptmann genug besorgt war, um Hilfe von Jesus zu holen. Als der Hauptmann vor öffentlichen Zeugen durch seinen Glauben bezeugte, dass er ihm und nicht seinen römischen Götzen vertraute, als er ihn kommen ließ, um seinen Sohn zu heilen, da sorgte sich Jesus genügend, um den Sohn zu heilen. Er sorgt, wenn du sorgst. Du musst zuerst gehen und dann sorgt er. Er sorgte, als sich Jairus genügend um Jesus kümmerte. Er war ein geheimer Gläubiger. Er glaubte, dass er richtig war, doch infolge seines denominationellen Standes konnte er es nicht öffentlich bekennen. Als jedoch seine kleine Tochter krank wurde und starb, da wusste Jairus, dass er sich nun genügend lange um die Ungläubigen gesorgt hatte, die ihn umgaben. Er setzte seinen kleinen Predigerhut auf und ging hinaus, um Jesus zu suchen. Als Jairus zeigte, dass er sich sorgte, da zeigte Jesus, dass er sich genügend sorgte, um zu kommen, um sie von den Toten aufzuerwecken. Wirf deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt. Was es auch sein mag, er sorgt. Er sorgte schon, als noch nicht einmal ein Gebot da war. Es war noch nichts gesagt worden, doch niemals war etwas erwähnt worden. Er sorgte, als die kleine Frau nicht in die Gebetsreihe gelangen konnte. Sie sagte, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühren kann, ich glaube ihm. Er sorgte sich in dieser Sache so um sie, dass er sich umdrehte und sie aus der Zuhörerschaft herausrief, um ihr zu sagen, dass ihr Glaube sie gesund gemacht hatte. Er sorgte, weil die Frau sich um ihn kümmerte. Er sorgte, als jener Geisteskranke, der Legion genannt wurde, sich genügend um ihn kümmerte. Er riss sich von diesen Grabsteinen von Teufeln los, um zu Jesus zu gehen und warf sich gebrochen vor ihn hin. Diese Teufel wären nie gekommen, wenn Legion den Weg nicht durchgekämpft hätte, um ihm zu begegnen. Als er sich genügend gesorgt hatte, um diese Anstrengung zu machen, so wie es seinem Glauben möglich war, da sorgte sich Jesus genügend, um jene Legion von Teufeln herauszuwerfen. Legions neurotischer Zustand war vorbei. Er sorgt, wenn du sorgst. Ja, mein Herr. Er sorgt, wenn du sorgst. Damals an dem Tor von Jericho stand der blinde Mann und schrie, O Jesus! Er war ein orthodoxer Jude, angesehen in der Synagoge. Aber als er gefragt hatte, was ist das für ein Lärm, der draußen vorbeigeht, da sagten sie zu ihm, Jesus von Nazareth geht vorbei, ein Prophet. Er sagte, Jesus, du Sohn Davids, oh, welch eine Schande war das für seinen Pastor und die Priester, die dabei standen. Er kümmerte sich jedoch nicht darum, was die Pastoren, die Priester oder sonst jemand sagte, er zeigte Interesse. Er war genug besorgt, um sein Augenlicht wiederzubekommen, darum begann er zu rufen. Als dieser blinde Mann bereit war und genügend besorgt war, um zu rufen, da sorgte sich Jesus genügend, um ihn zu heilen. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er kümmert sich um dich, du musst dich jedoch zuerst um ihn kümmern. Du musst beweisen, dass du dich um ihn kümmerst. Er sorgte sich so sehr um jene Frau, welche mit 6 Männern gelebt hatte, dass er ihr alle Sünden vergab, als sie ihn erkannt hatte, als sie das messianische Zeichen der Unterscheidung bemerkt hatte. Er gab ihr Wasser, welches sie dort nicht schöpfen konnte, denn sie erkannte ihn. Als er ihr gesagt hatte, was mit ihr nicht in Ordnung war, da rief sie, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Sie hatte auf diesen Tag gewartet. Sie hatte gesehen, dass sich die Gemeinde gruppiert hatte. Sie hatten jedoch keine Möglichkeit, dabei zu sein. Als sie jedoch einen Mann sah, der ihr sagen konnte, was an ihr falsch war, da sagte sie, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Ich weiß, wenn der Messias kommen wird, dann wird er diese Dinge tun. Er sagte, ich bin es. Dies reichte. Sie sorgte. Sie ließ den Wasserkrug stehen, rannte in die Stadt und sagte, kommt und seht, ein Mann hat mir alle Dinge gesagt, die ich je getan habe. Ist das nicht der Messias? Sie war ähnlich wie Rahab. Sie ruhte nicht, bis sie die ganze Stadt alarmiert hatte. Sie sorgte. Sie sorgte, da etwas geschehen war. Eine Schriftstelle war bestätigt worden. Es war mit Sicherheit bestätigt worden. Und sie sorgte. Sie kümmerte sich nicht darum, was die Menschen oder irgendjemand sagten. Sie hatte es gesehen, sie war dort gewesen, als es geschah. Sie sorgte und sie sorgte für die Leute, bis sie es jedem erzählt hatte. Das hat zur Folge, dass die ganze Stadt an Jesus Christus glaubte. Sie sorgte und er sorgte. Ganz gewiss tat er es. Jesus sorgte sich genügend um die heutige Botschaft. Er ließ wieder dieselben Dinge geschehen, so wie er es zugesagt hatte. Nachdem er gestorben und wieder auferstanden war, sandte er den Heiligen Geist, den Tröster, um durch seinen Dienst zu zeigen, dass er immer noch lebt. Er hat genügend gesorgt. Möchten wir nicht sorgen? Das ist die Sache. Möchten wir nicht sorgen? Er starb für den Dienst. Er starb, damit der Heilige Geist an diesem Tag hier sein kann, um uns diese Sache zu zeigen. Er sorgte für dich. Er bemühte sich, die Sache hierher zu bringen. Er sorgte für eine Erklärung. Er sorgte, weil er dich liebt. Er hat sich genügend darum gekümmert, dieses zu tun, damit er den Heiligen Geist für diesen heutigen Dienst senden konnte. Darum hat er bewiesen, dass er in diesen Tagen für uns sorgt, weil er gekommen ist, um das zu bestätigen, was Gott angekündigt hatte. Aus diesem Grund hatte ihn jene Frau erkannt. Sie sagte, ich weiß, wenn der Messias kommt, wird er ein Prophet sein. Wenn der Messias kommt, dann wird er uns diese Dinge sagen. Seht, er sorgte so für das Wort Gottes, dass er es ihr bewies. Amen. Nun hat er uns in dieser intellektuellen Zeit den Heiligen Geist gesandt, damit er mit demselben Heiligen Geist durch uns beweisen kann, dass er ist immer noch der Messias. Er beweist es in derselben Art. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Kümmerst du dich jedoch genügend darum? Dies ist die Frage, was denkst du darüber? Er ist hier. Es ist immer wieder bewiesen worden. Sorgst du dich genügend, um es zu glauben? Sorgst du dich genügend, sodass du deine Sünden bekennst? Bekenne deinen Unglauben und nimm es an. Er hat sich genügend bemüht, um zu sterben und aufzuerstehen, um es dir zu bringen. Bist du genügend darum besorgt, um es anzunehmen? Ich glaube, es ist immer bewiesen worden seit den Tagen Noahs von Anfang an im ersten Buch Moses durch alle Zeiten hindurch. Wir haben nicht genügend Zeit, um auf alles einzugehen, aber du siehst, dass er gesorgt hat. Er ist gestorben, dass du dich darum kümmerst und damit du einen Weg hast. Er hat diesen Weg gebracht. Er hat genau gesagt, was der Weg bewirken werde. Und nun ist er hier, um zu beweisen, dass es die Wahrheit ist. Kümmerst du dich in dieser dunklen Stunde, in der wir leben, genügend darum, damit du es von ganzem Herzen glauben kannst? Ob du in eine Gebetsreihe gehst oder was es auch sei, sorgst du? Werft eure Sorgen auf ihn, er sorgt für euch. Seid aufrichtig dabei, sorge dich genügend, um aufrichtig zu sein, denn er hat durch sein bestätigtes Wort bewiesen, dass er sorgt. Er versprach, dass er es senden werde und er hat es getan. Er versprach es im Wort und hier ist es. Er sorgt, wie steht es nun um dich? Als nächstes musst du dich darum kümmern. Er hat genug gesorgt, um für dich jeden Feind zu besiegen. Das Einzige, was du tun musst, du musst aufrichtig sein und es glauben. Er hat den Tod besiegt. Ich brauche den Tod nicht mehr zu besiegen. Er ist schon besiegt. Ich brauche Krankheit nicht mehr zu besiegen. Christus muss sie nicht mehr besiegen. Sie ist schon besiegt. Ich muss mich nur genügend um den Glauben kümmern. Fürchtet ihr euch, weil euch jemand etwas erzählt? Fürchtet ihr euch aufgrund der Diagnose des Arztes? Fürchtet ihr euch vor dem, was euch die Gemeinde sagen möchte? Fürchtet ihr euch dem Teufel, von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu stehen? Sagt einfach, ich habe meine Sünden bekannt, ich habe alles weggelegt, ich glaube jedes Wort, hier bin ich, Herr. Schaffe mir ein Sorgen. Du sorgst für mich, ich sorge für dich. Ich denke an das alte gnadenvolle Lied. Er sorgt für dich. Ob Sonnenschein oder Schatten da sind, er sorgt für dich. Wir wollen unsere Häupter neigen, wir können nun nicht mehr weitergehen. Er sorgt für dich. Er sorgt für dich. Durch Sonnenschein und Schatten, er sorgt für dich. Wir wollen von Herzen zu ihm singen mit unseren gebeugten Häuptern. Er sorgt für, schaut, was er schon alles getan hat. Durch Sonnenschein und Schatten, er sorgt für dich. Er sorgt. Erhebt eure Hände, während wir singen. Er sorgt für dich. Durch Sonnenschein und Schatten, er sorgt für dich. Himmlischer Vater, in dieser Zeit, in dieser späten Stunde bekennen wir aus der Tiefe unserer Herzen, dass wir nun aufgrund deines Wortes wissen, dass du immer für uns gesorgt hast. Herr, das Problem besteht darin, dass wir uns fragen müssen, kümmern wir uns darum? Versuchen wir einfach etwas Bildung zu erlangen, damit wir uns eines Ehrentitels oder eines Doktortitels rühmen können? Das bedeutet, dass man das Rezept kennt, ohne die Medizin zu nehmen. Gott, ich bete, dass heute jeder von uns die Sorgen Christi in sein eigenes Herz nimmt, dass wir sein Leiden auf uns nehmen, damit wir erkennen, dass wir leiden müssen, um seinen Namen zu tragen. Mögen wir so sein wie die früheren Jünger, dass wir uns freuen, dass wir das Vorrecht haben, seinen Namen zu tragen. Gewähre es, Vater. Ich werde nun für die Kranken beten, Herr. Ich werde ihnen die Hände auflegen. Viele von ihnen haben die Hände erhoben, für viele wird gebetet werden, viele haben Gebetskarten. Einige sind hier, die zu spät kamen, um Gebetskarten zu erhalten. Sie werden jedoch glauben, Herr, sie könnten ihre Hände zu mir emporhalten, die ganze Versammlung. Viele von ihnen sind krank, hier liegen diese Taschentücher und wir fühlen deine göttliche Gegenwart durch dein gesalbtes Wort. Heile sie, Herr, gewähre, dass ihre Anliegen beantwortet werden. Nach den Taschentüchern wende ich mich nun zu den Zuhörern, zu den Menschen, die dort sitzen und leiden. O Vater, lass die Gegenwart des Herrn kommen und heile alle. Wirst du es heute Morgen in deiner göttlichen Gnade tun, wenn wir bekennen, Herr? Ich als dein Diener bekenne meine Unfähigkeit. Ich habe gar nichts, das ich dir als Verdienst bringen könnte. Wir sind unwürdig. Keiner von uns kann etwas vorweisen. Wir sind der Dinge nicht würdig, die wir von dir erbitten. Wir wissen jedoch, Herr, dass Jesus hinaufging in die Herrlichkeit, um dort für uns eine Stätte zuzubereiten, damit er uns bei sich selbst empfangen kann. Er hat uns gesagt, dass er uns einen Tröster senden werde. Dieses werde der Heilige Geist sein. Er würde sein Werk tun, um für immer in uns zu bleiben. O Heiliger Geist, Geist Gottes, komme heute Morgen neu auf mich, bestätige deine Gegenwart, Herr, in derselben Art, in der du es getan hast, als du über die Erde gingst, damit diese Versammlung weiß, dass du in diesen letzten Tagen hier bist, um dein Wort zu bestätigen, um zu beweisen, dass es so ist, wie es in den Tagen Lots war, so wird es beim Kommen des Menschensohnes sein. Herr, wir bitten zu deiner Ehre und Herrlichkeit. Wir übergeben uns dir mit unserem Bekenntnis, reinige uns mit deinem Blute, Herr. Wasche uns mit den Wassern deines Wortes und reinige uns im Blute. Herr, mache aus uns Beispiele für die ungläubige Welt, so wie es Petrus sagte in jenem Text, den wir heute Morgen lasen. Wir bitten es im Namen Jesu Christi. Amen. Ich werde jetzt die Schwester mit dem und das Klavier nur einen kleinen Moment. Wir mögen heute ein klein wenig zu spät sein, aber oh, ich komme nicht so oft hierher. Habt Geduld mit uns. Bleibt noch ein paar Minuten. Wir werden für alle beten. Billy Paul, wo befindet er sich hier? Hast du Gebetskarten ausgeteilt? Welche waren es? B1 bis 100. Lass uns ein paar von den Bs nehmen und schauen, ob er uns die Unterscheidung gibt. Wie wäre das? Mal schauen, ob er hier unter uns ist. Bitte ihn, glaubst du, dass er es tun wird? Ich habe gepredigt und ich war gesalbt, aber jetzt habe ich mich davon gelöst. Versteht ihr? Lassen wir die Menschen aufstehen. Nun, wir werden sowieso für alle von ihnen beten. Wir fangen einfach bei Nummer 1 an. Wer hat B Nummer 1? Steht auf, wer eine Gebetskarte hat. Nein, ich werde sie direkt hierher bringen. Sie kommen aus dem Gang und kommen herunter. Last B Nummer 1. Wer hat sie? Gebetskarte Nummer 1. Du meinst, es ist nicht im Gebäude? In Ordnung, wir fangen an. Oh, es tut mir leid, Dame. Okay, in Ordnung. B Nummer 2, wenn wir schon bei 1 angefangen haben. Lass uns B Nummer 2. Wer hat sie? Kannst du deine Hand erheben, sodass wir es sehen können? Komm hierher, Dame, genau hier. 3, wer hat 3? Nun lasst uns die Reihe den ganzen Weg die Wand hinunter. Wir bewegen uns oder zurück in diese Richtung irgendwo. So, in Ordnung. Gebetskarte Nummer 3, wer wird kommen? Ist das die Dame, welche hier kommt? Ich habe deine Hand nicht gesehen. Entschuldige mich, Schwester. Nummer 4, wer hat die Gebetskarte Nummer 4? Kannst du deine Hand erheben, sodass ich sehen kann, wer du bist? Der Mann dort hinten, der farbige Bruder, würdest du direkt hierher kommen? Nummer 4, Nummer 5, wer hat Nummer 5? Der Herr dort hinten, würdest du bitte hierher kommen, wenn du möchtest? Nummer 6, wer hat Gebetskarte 6? Würdest du deine Hand erheben? Hier drüben, in Ordnung, 6, mein Herr, 7. Nun, das vermeidet eine Drängelei. 7, in Ordnung, komm direkt hierher, 7. Nun, Nummer 8, genau wie du, würdest du kommen? Nummer 9, in Ordnung, mein Herr. Nummer 10, in Ordnung, kleiner Junge. Während wir über die lieblichste Sache nachdenken, wenn ich hereinkomme, eine kleine Stimme, es bringt mich fast um, wenn ich darüber nachdenke. Vor einer Weile stand ein kleiner Junge dort. Er sagte, Bruder Branham, kannst du etwas für mich tun, ungefähr so groß wie dieser kleine Kerl? Ich sagte, was denn, Sohn? Er sagte, bete für meine Mutter. Sagte, sie missbraucht einfach den Namen Gottes und sie hat einfach ein furchtbares Leben. Ich sagte, wo wohnst du? Hier in dieser Stadt? Sagte, ja, Herr. Er wollte, dass seine Mutter eine gute Frau ist. Und kein Wunder, Jesaja sagte, ein Kind wird sie führen. Nummer 10, Nummer, ist es Nummer 10? In Ordnung, Nummer 11, in Ordnung, Nummer 12, Nummer 12, in Ordnung, Nummer 13, 14, in Ordnung, 15, 15, ich sehe es nicht, Nummer 15, 16, in Ordnung, komm hier entlang, Herr, wenn du möchtest, 16, 17, 18, 18, ich sehe es nicht, in Ordnung, Dame oder Schwester, 18, in Ordnung, gehe jetzt dort entlang, Dame. Wenn du möchtest, gehe dort raus. Nun schaut, die Gebetslinie reicht aus, um sie auf einmal stehen zu lassen. Wenn die Gebetslinie abnimmt, seht, dann lasst Billy Paul oder jemand von denen, welche hier auf der Plattform sind, Bruder Neville, lasst Bruder Neville nach einer Weile, wenn ihr seht, dass... Nun, wenn Bruder Neville sieht, dass die Gebetslinie, er wird sich so bewegen, denn ich werde um den Heiligen Geist beten. Nun, dieser Mann, du hast eine Gebetskarte in dem Rollstuhl, mein Herr. Du hast seine Gebetskarte. In Ordnung. Nun, du kannst ihn direkt in die Gebetslinie bringen. Nun, ist noch jemand hier, der nicht aufstehen kann? Jemand helfe ihnen, wenn ihre Zeit gekommen ist. Nun, du denkst einfach, fang da an, wo ich aufgehört habe. So um die 18 oder 20. Irgendwo da, dann fängst du mit 21, 22 an. Du erkennst deinen Platz, wenn du reinkommst. Interessiert dich das jetzt? Glaubst du, dass er sich immer gekümmert hat? Glaubst du, dass er sich jetzt kümmert? Wenn er sich einmal gekümmert hat, wird er sich immer kümmern. Glaubst du das? Nun, ich möchte, dass jeder sehr ehrfürchtig ist. Bleibt auf eurem Platz und betet. Ihr in der Zuhörerschaft betet auch. Nun, wie hat er sich gekümmert? Denn er konnte sich nicht mehr darum kümmern und kein Mensch, kein Prophet und niemand sonst kann die Grenzen des verheißenen Wortes Gottes überschreiten. Stimmt das? Es macht mir nichts aus. Du magst schon hunderte Mal in einer Gebetslinie gewesen sein, aber jetzt stehst du hier und du, der du sitzt, wenn irgendeine Sünde in deinem Leben ist, Unglaube, bekenne sie gerade jetzt. Wage es nicht, hierher zu kommen, ohne das zu tun. Wenn du hier hindurchkommen könntest und ein noch so gesalbter Mensch aufsteht und dir die Hände auflegen würde, dann wirst du es mit Sicherheit 100 Meilen verfehlen, wenn du nicht daran glaubst. Du musst es glauben, du musst es bekennen, du musst es. Seht ihr, wenn du dann hier schaust, wie, ich hoffe, dass ihr das Bild erfasst. Seht ihr, es ist für Gott vollkommen unmöglich, nicht sein Wort dir gegenüber zu halten, wenn du dein Wort Gott gegenüber gehalten hast. Seht ihr, wenn du es wirklich glaubst, dann kann dich nichts daran zweifeln lassen. Zeit, Raum und nichts anderes kann dich daran zweifeln lassen. Du glaubst es. Glaubt ihr es? Nun, jetzt werde ich mir diese Gebetslinie ansehen. Soweit ich weiß, außer diesem Manne hier, ich kenne ihn und ich weiß, dass ich kenne Gene Slaughter hier drüben. Ich kenne ihn. Außer diesem, ich weiß nicht, wofür sie hier stehen. Ich weiß nicht, warum sie hier sind. Gott weiß es. Und ihr, welche ihr hier steht, die ihr wisst, dass ich nichts darüber weiß, erhebt eure Hand. Wie viele aus der Zuhörerschaft wissen, dass ich nichts über euch weiß, erhebt eure Hände. Wie viele sind sich bewusst, dass Jesus Christus alles über euch weiß? Und wie viele sind bereit, dieses zu sagen? Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass Jesus mich geheilt hat, als er auf Golgatha gekreuzigt wurde. Das stimmt. Seht ihr? Nun, wenn er es bereits getan hat, dann ist es dein Glaube, der es annehmen muss. Wenn es ihm wichtig genug war, es zu tun, ist es dann auch wichtig genug für dich, jeden Zweifel beiseite zu legen und es zu glauben? Wirf deine Sorgen auf ihn, weil er sorgt für dich. Wenn du krank bist, wenn du leidgeprüft bist, dann habe ich Zehntausende und Abertausende Dinge gesehen, die der Heilige Geist getan hat. Und ihr wisst das, Spastiker, sogar Tote. Ein Mann fiel hier auf der Plattform direkt hier vor uns tot um, ungefähr vor 3 Wochen. Seine Frau, welche hier sitzt, ist gelernte Krankenschwester. Und der Mann fiel zu Boden. Er sitzt hier irgendwo. Hier sitzt seine Frau und er ist jetzt irgendwo hier oben. Ja, hier steht er, genau hier. Die Augen verdrehten sich nach hinten, wurden so dunkel, richtig viel. Ich kam herunter. Sie untersuchten ihn, kein Herzschlag, kein Puls. Ich legte ihm meine Hände auf. Er war gegangen und rief einfach nach seinem Geist im Namen Jesu Christi und er erhob sich. Seht ihr? Seht ihr? Was bewirkt es? Er ist die Auferstehung und das Leben. Es war nicht ich. Das war der Tröster, der gewirkt hat, der Heilige Geist, der für uns Fürsprache hält. Seht ihr? Wir haben ihn angenommen. Jetzt liegt es an ihm, für uns Fürsprache zu halten. Wie viel könnte ich dann? Könnte Gott dich gegen deinen eigenen Willen retten? Sicherlich nicht. Er kann dich nicht gegen deinen eigenen Willen heilen. Du musst es glauben. Nun, das wäre das, wenn er beweisen kann, wenn Gott mich durch eine göttliche Gabe zeigen lässt, dass Jesus Christus hier bei uns ist, dass dieser Tröster Jesus Christus ist. Er ist das Wort. Am Anfang war das Wort, stimmt das? Das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch gemacht und wohnte unter uns. Und die Bibel sagt in Hebräer 4, dass das Wort Gottes schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist, ein Unterscheider der Gedanken des Herzens. Stimmt das? Und genau das hat Jesus getan, um zu beweisen, dass er das gesalbte Wort der Messias ist. Oh mein, erkennst du es nicht? Was ist der Messias? Der Gesalbte. Der Gesalbte was? Das gesalbte Wort. Und das Wort wurde Fleisch gemacht. Er war das gesalbte Wort. Erkennst du es, Bruder Weil? Seht ihr, er ist das gesalbte Wort. Und wenn du dich ihm übergibst, dann benutzt er dich über das hinaus, was du weißt und beweist, dass er immer noch das gesalbte Wort ist, welches die Gedanken des Herzens erkennt. Oh, wie kann irgendjemand daran zweifeln? Glaube nur, zweifle nicht. Und ihr sitzt dort draußen, ich habe dieses Thema heute Morgen berührt, als eine kleine Frau besorgt war, dass sie nicht in die Gebetsreihe kommen würde, vielleicht, aber sie berührte den Saum seines Gewandes und er drehte sich herum. Glaubst du das? Glaubst du, dass das auch heute noch geschehen kann? Ja, nun, wie würdest du es berühren? Die Bibel sagt, dass er ein Hohepriester ist. Gerade jetzt ist er ein Hohepriester, der zur Rechten der Majestät Gottes sitzt, um für uns Fürsprache einzulegen, gemäß unseres Bekenntnisses. Wir bezeugen, dass wir ihm glauben. Wir wollen den Hohepriester berühren. Und wenn wir ihn berühren, wie würde er handeln? Er ist hier in der Form des Heiligen Geistes. Dann spricht er wieder zu dir und sagt es dir ganz genau. Stimmt das? Glaubt es und bleibt sitzen, bleibt ruhig, bleibt ehrfürchtig und schaut. Nun, wenn er es mindestens 3-mal tut, wird es ausreichend sein, oder? 3-mal, wenn er es tun wird. 1, 2, 3, wenn er es tun wird. Wie geht es dir? Einen Moment bitte, während wir beten. Seht ihr, das ist etwas, das gerade etwas anderes ist, gepredigt zu haben und sich dann diesem zuzuwenden. Ich habe den Herrn schon lange nicht mehr darum gebeten, aber der Herrgott kennt mein Herz und er möge deine Bitte erfüllen. Ich glaube, dass er es tun wird. Nun, hier steht eine Frau, wir sind einander fremd. Soweit ich weiß, habe ich sie noch nie in meinem Leben gesehen. Vielleicht ist sie irgendwo in einer Versammlung gewesen oder kannte mich aus einer Literatur, aber der himmlische Vater weiß, soweit ich weiß, habe ich sie noch nie gesehen. Sie ist eine Fremde. Nun, wenn er immer noch derselbe ist, hier ist ein Mann und eine Frau, welche sich treffen, genau wie Jesus die Frau am Brunnen traf, über die ich vorhin gesprochen habe. Er kümmerte sich um sie. Diese Frau ist vielleicht nicht der gleichen Sache schuldig geworden wie diese Frau, aber etwas ist verkehrt. Aber er kümmert sich genauso viel um sie, wie er es bei jener Frau tat. Er kümmert sich. Als sie es sah, erkannte sie es. Jetzt stehen wir beide hier. Ich bin ihr noch nicht begegnet. Nun, wenn der große Heilige Geist, der Unsichtbare, wenn die Sinne des Glaubens in mir verkünden werden, er brachte die Sinne des Glaubens und sein Wort hat es in den letzten Tagen so nahe gebracht, bis er das Bild dort hat. Er hat es uns so nahe gebracht, gesalbt, ist weggegangen und wir sahen ihn hereinkommen und sich in der Form einer Feuersäule bewegen. Hat er das nicht getan? Jetzt ist er hier. Ich weiß, dass er hier ist. Mein Glaube sagt, dass er hier ist. Wenn er sich jetzt so weit materialisieren kann, dass er das Leben der Frau erfassen kann, so wie er es verheißen hat, zu tun, der Heilige Geist würde die gleichen Werke tun, die er tat. Nun, nachdem ich gepredigt habe, möchte ich eine Weile zu dir reden, sodass ich es erfassen kann. So, wie er es mit der Frau am Brunnen tat. Er sagte, bringe mir etwas zu trinken. Wisst ihr, er war einfach. Während er dort saß, dachte er wahrscheinlich über sie nach, wie sie Essen besorgten, und dann musste er eine Weile mit ihr reden. Der Vater hatte ihn dorthin geschickt. Er war unterwegs nach Jericho und er ging hoch nach Samaria, das ist auf dem Berg. Er musste dort vorbeikommen. Nun, in dieser Weise musste ich. Der Vater hat mich nach Arizona hierhin geschickt, du bist hereingekommen. So ist es die gleiche Sache. Nichts passiert zufällig, alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Die Gnade Gottes, das ist richtig. Nun, ich kenne dich nicht. Du siehst richtig gesund aus. Es könnte sein, dass du deshalb nicht hier bist. Es mag etwas anderes sein. Es könnte ein geliebter Mensch sein. Es könnte etwas Häusliches oder Finanzielles sein. Ich kann es nicht wissen. Das weißt du. Aber wenn er mir zeigt, weshalb du hier bist, dann weißt du, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Und wird die Zuhörerschaft es dann auch einmütig glauben? Nun, ihr hört uns und es ist aufgenommen und wir stehen einfach hier auf dem Podium. Ich sehe, wie die Frau ihren Kopf in dieser Weise hält. Sie hat Kopfschmerzen, welche sie plagen, wie Migräne. Es sind anhaltende Kopfschmerzen, welche immer wieder auftreten. Das ist die Wahrheit. Wenn das stimmt, erhebe deine Hand. Seht ihr? Das stimmt. Eine andere Sache, sie hat ein Schilddrüsenproblem. Das ist ihr gesagt worden. Wie auch immer, das plagt dich und es stimmt. Es ist die Schilddrüse. Und dann hast du einfach Beschwerden, viele Dinge, die mit dir nicht stimmen. Du bist nervös, aufgeregt, frustriert. Fragst dich manchmal, wo du stehst und ob du dabei bist oder nicht. Das stimmt, das ist alles die Wahrheit. Nun, er kennt dich. Du könntest dich jetzt nicht verbergen, wenn du müsstest. Seht ihr? Glaubst du, dass er mir sagen kann, was du, wer du bist? Nun, Viola, geh zurück nach Hause. Jesus Christus macht dich gesund. Glaubst du? Ich weiß nichts. Jesus Christus weiß alle Dinge. Hier ist wieder eine mir unbekannte Person. Gott kennt uns beide. Glaubst du, dass ich sein Prophet, sein Diener bin? Glaubst du, dass diese Dinge, welche ich aus seinem Wort gepredigt habe, die Wahrheit sind? Tust du das? Wenn der Herr Jesus mir sagt, weshalb du hier bist, glaubst du mir, dass ich sein Diener bin? Und er tut es, weil er sich um dich kümmert. Er kümmert sich um dich. Er tut es, weil er sich um dich kümmert. Er kümmert sich um die anderen, welche in die Gebetsreihe gekommen sind. Er kümmert sich um sie. Du hattest Schwierigkeiten, einen Unfall, Autounfall. Du bist ganz aufgeregt deswegen. Das stimmt. Du hast Probleme mit deinen Gliedmaßen. Das stimmt. Es wird wieder in Ordnung kommen und die Nervosität wird dich verlassen. So gehe einfach nach Hause, danke dem Herrn und sage Preis dem Herrn. Wenn du glauben kannst, sind alle Dinge möglich. In Ordnung. Glaubst du? Ich kenne dich nicht. Du bist ein Fremder für mich. Aber Gott kennt dich. Glaubst du, dass er mir den Grund für deine Anwesenheit oder etwas anderes über dich sagen kann? Würdest du es glauben, es ist eine andere Frau, du warst es nicht, das kann ich sehen. Nein, ist es nicht, du bist es, du bist wegen jemanden hier. Du bist wegen jemanden, es ist deine Mutter, das stimmt. Auch bei ihr stimmt etwas mit den Gliedmaßen nicht. Das stimmt, sie ist nicht hier. Sie ist in der Nähe eines Ortes, der für mich wie ein englischer Ort aussieht. Irgendwo hier unten. Du, das stimmt, glaubst du? In Ordnung, gehe weiter. Sie ist geheilt. Dort waren zwei Frauen, eine von ihnen war viel älter, deshalb habe ich mich gefragt, wo es war. Ich schaute, um es zu sehen, wo es war. Der Herrgott weiß alles, nicht wahr? Und er kann alles tun. Glaubst du das? Amen. Ist er nicht wunderbar? Ich liebe ihn. Er ist mein Leben, er ist alles, was ich habe. Er ist alles, was ich brauche. Die Salbung folgte dieser Dame. Dort sitzt eine andere Dame, welche von Nervosität geplagt ist. Und sie hat ein Gewächs unter ihrem Arm. Stimmt das? Als sie dann ihre Hand auf dich legte, hattest du ein ganz komisches Gefühl. War das so? Da hat er dich geheilt. Du wirst gesund werden, Jesus Christus. Schaut, wo sie sich befindet. Die Frau, die hier drüben gebetet hat, seht ihr? Hast du bemerkt, was geschah, als sie betete und ich für sie betete? Seht ihr? Ich habe eine andere Frau gesehen und in diese Richtung geschaut. Es war ein großartiges Gefühl. Sie müssen sich kennen oder so etwas, oder sie sind miteinander bekannt, denn diese Frau hatte ein Gefühl für diese Frau hier. Und dann geht diese Frau herunter, berührt sie, und als sie das tat, schaute ich hin und sah etwas anderes. Und da stand sie nun genau dort. Ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Gott im Himmel weiß, dass das stimmt. Oh mein, wie kannst du daran zweifeln? Wenn du glauben kannst, dann kann er dich sogar von Gewohnheiten befreien. Glaubst du das? Glaubst du, dass er dich gesund machen wird? Gehe vorwärts und du wirst sofort damit aufhören und niemals wieder eine rauchen. Gehe weiter und glaube mit deinem ganzen Herzen. Glaube an Gott. Zweifle nicht. Glaubst du? Hatten wir schon drei? Habt Glauben an Gott. Zweifelt nicht. Glaubt einfach. Glaubst du, dass seine Salbung jetzt hier ist? Amen. Zweifle nicht. Glaube. Ich werde jetzt die Hände auf euch legen und glauben. Wirst du mit mir glauben? In dem Namen von Jesus Christus, lass diesen Bruder geheilt sein. Glaubt jetzt, zweifelt nicht. Einen Moment noch. Dort hinten in der Zuhörerschaft ist etwas geschehen und ich konnte es nicht sehen. Es ist hier hinten drin. Ich glaube, es ist im Moment vor mir versteckt. Hier ist es. Ich sehe es als Schatten. Es ist ein Mann, welcher an Nervosität leidet. Er hat einen Jungen, welcher an Epilepsie leidet. Glaube mit deinem ganzen Herzen, mein Herr. Wirst du das tun? Da ist es. In Ordnung, lege deine Hand auf diesen Jungen dort und es wird ihm gut gehen. Amen. Preist dem Herrn. Glaubst du, der Teufel dachte, dass er sich davor verstecken kann, aber er hat es nicht geschafft. Glaubst du, diese Sache bewegt sich immer noch irgendwo? Oh mein, aus Gnade und Fürsorge. Es gibt hier irgendwo noch einen Epileptiker. Ja, hier ist es, genau hier. Glaubst du? Hab Vertrauen. Glaubst du, dass Gott dich kennt? Du kannst gesund zurück nach Ohio gehen, Mr. Nelson, T. Grant. Das ist dein Name. Wenn du glaubst, werden dich diese Dinge verlassen und niemals mehr plagen. Ich habe den Mann in meinem Leben noch nie gesehen, weiß nichts über ihn. Du kannst jetzt nichts verstecken. Der Heilige Geist ist hier. Lasst uns unsere Häupter beugen und Gott preisen. Herr Jesus, wir danken dir. Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Deine Gnade versagt nie. Herr, es bleibt immer gleich. Ich bete, dass deine große Barmherzigkeit und Güte auf den Menschen ruhen möge. Es war dir wichtig genug, Herr, um zu kommen und dich selber zu rechtfertigen. Du bist Gott, du bist der große Heilige Geist. Mögen diese Menschen, während sie hier hindurchgehen, glauben, Herr, und jeder von ihnen geheilt sein. Während deine Salbung hier ist, lege ich mich über diese Taschentücher. Ich bitte, Herr, dass du diese Bitten gewährst, Vater. Gewähre es, Herr, auch hier in der Zuhörerschaft. Und möge jeder Mensch, der jetzt in der göttlichen Gegenwart ist, sich genug sorgen, um zu glauben, dass du dich genug gesorgt hast, um am letzten Tag unter deinem Volk aufzustehen und es zu beweisen. Du kannst sie nicht heilen, Herr. Du kannst es nicht tun, was du bereits getan hast. Du hast sie bereits geheilt. Und das ist das Einzige, was gemacht werden kann, sie zum Glauben zu bringen. Und du sorgst dich so sehr um uns, dass du dich trotz des Unglaubens, durch den wir taumeln, lebendig und von den Toten auferstanden unter uns zeigst. Mögen wir unsere Sorgen auf dich werfen und jeder Mensch, der in der göttlichen Gegenwart ist, geheilt sein, sowohl an Seele als auch an Leib. Durch den Namen Jesus Christus. Amen. In Ordnung. Kommt hier durch. Lasst die Menschen hier entlang kommen. In Ordnung. Billy wird sie Abschnitt für Abschnitt aufrufen. Lasst uns jetzt nicht mehr reden. Die Salbung ist jetzt auf mir. Ich möchte euch die Hände auflegen, solange das hier ist. Ich kann mit der Unterscheidung nicht aufhören. Wenn ich das tue, wie viele sind hier, um für sich beten zu lassen? Erhebe deine Hand. Etwa 70%. Seht ihr? Es ist jetzt 10:50. Anschließend haben wir den Taufgottesdienst. Ich kann es nicht tun, aber du kannst glauben. Wenn es ihm wichtig genug ist, dass er sich selber zeigt, dann sollte es dir wichtig genug sein, dass du glaubst. Stimmt das? In Ordnung. Lass die ganze Zuhörerschaft beten. Und Billy oder Bruder Neville, einer benutzt dieses Mikrofon. Lasst uns unsere Häupter gebeugt halten und beten, während sie durch die Gebetslinie gehen. Nun, ich werde jetzt für jeden von euch beten, die Hände auflegen und bitten, dass jede Besessenheit oder Böses von euch abfällt, wenn ihr jetzt unter dieser gesalbten Stelle hindurchgeht, wenn ich das so sagen darf. Die Salbung ist dort genauso wie hier. Aber ich habe es wegen eurem Glauben gesagt. Jeder bete jetzt. Lasst diesen Jungen geheilt sein im Namen von Jesus Christus. Amen. Gott, lass unseren Bruder in dem Namen von Jesus Christus geheilt sein. In dem Namen von Jesus Christus. Ich gehorche deinem Gebot, Herr. Du sagtest, diese Zeichen werden den Gläubigen folgen. Gläubige, wir beide. Wenn sie den Kranken ihre Hände auflegen, werden sie gesund werden. Im Namen Jesus tue ich genau dieses. Im Namen von Jesus Christus lege ich die Hände auf diesen Bruder. Amen. Im Namen von Jesus Christus lege ich die Hände auf unseren Bruder für seine Heilung. Amen. Er kümmert sich um dich, Schwester. Es ist mir wichtig genug, dir die Hände aufzulegen. Ist es dir wichtig genug zu glauben? Amen. In dem Namen von Jesus Christus, lass es geschehen, dass unsere Schwester geheilt wird. In dem Namen von Jesus Christus, lass unser Bruder geheilt werden. In dem Namen von Jesus Christus, lass unseren Bruder geheilt werden. In dem Namen von Jesus Christus, lass unsere Schwester geheilt werden. In dem Namen von Jesus Christus, lass unseren Bruder geheilt werden. In dem Namen von Jesus Christus, lass unseren Bruder geheilt werden. In dem Namen von Jesus Christus, lass unsere Schwester geheilt werden. In dem Namen von Jesus Christus, lass unseren Bruder geheilt werden. In dem Namen von Jesus Christus, lass unseren Bruder geheilt werden. In dem Namen von Jesus Christus, lass unseren Bruder geheilt werden. In dem Namen von Jesus Christus, lass unsere Schwester geheilt werden. In Jesu Namen heile diese, meine Schwester, Herr. In Jesu Namen heile diese, meine Schwester. Im Namen Jesus heile meinen Bruder. Im Namen von Jesus Christus heile diese, meine Schwester. In dem Namen von Jesus Christus heile meine Schwester. In dem Namen von Jesus Christus heile meine Schwester. In dem Namen des Herrn Jesus Christus heile meine Schwester. Bruder, er kümmert sich. Du dich auch. Im Namen Jesus heile. Jeder sei jetzt im Gebet. Jeder bete. Das sind deine Leute, die hier durchkommen. Im Jesu Namen heile meine Schwester. In Jesu Namen heile diesen, meinen Bruder. Amen. In dem Namen von Jesus Christus heile diesen, meinen Bruder. In dem Namen von Jesus Christus heile meine Schwester. In dem Namen von Jesus Christus heile meine Schwester. In Jesu Christi Namen heile meine Schwester. In Jesu Namen heile meine Schwester. Im Namen von Jesus Christus heile diese, meine Schwester. In dem Namen von Jesus Christus heile diese, meine Schwester. Herr, in Jesu Namen heile diese, meine Schwester. In dem Namen von Jesus Christus heile diese, meine Schwester, meinen Bruder. Heile diese, meine Schwester. Heile diese, meine Schwester, Herr. Heile diese, meine Schwester. Ich bitte in Jesu Namen. Heile meine Schwester, Vater, in Jesu Namen. Heile meine Schwester, in Jesu Namen. Schwester, er kümmert sich. Du auch? In Jesu Namen nimm deine Heilung an. In Jesu Namen nimm deine Heilung an, Schwester. In Jesu Namen, nimm deine Heilung an. In dem Namen von Jesu Namen, nimm deine Heilung an. In dem Namen von Jesus Christus, heile diese, meine Schwester. Heile diese, meine Schwester, Vater, in Jesus Namen. Heile diesen, meinen Bruder, in Jesu Namen. Heile diese Schwester, in Jesu Namen. Heile unsere Schwester, in Jesu Namen. Heile meinen Bruder, Herr, in dem Namen von Jesus Christus. Heile meine Schwester, Vater, in Jesu Namen. Heile diesen, meinen Bruder, in Jesu Namen. Heile meine Schwester, in Jesu Namen. Heile meine Schwester, in Jesu Namen. Heile den kleinen Jungen, in Jesus Namen. Heile Bruder Screech, Herr, in Jesus Namen. Heile diese unsere Schwester in Jesus Namen. Heile diese unsere Schwester in dem Namen von Jesus Christus. Heile sie, Vater, in Jesus Christus Namen. Amen. Gott segne dich, Bruder. Ist das deine Frau? Das wusste ich nicht. Der Herr segne dich, Bruder. Heile diesen, meinen Bruder, in Jesu Namen. Heile diese, meine Schwester, Gott, in Jesu Namen. Heile diese, meine Schwester, in Jesu Namen. Heile diesen, meinen Bruder, in Jesu Namen. Heile diese, meine Schwester, im Namen von Jesus Christus. Heile diesen, meinen Bruder, Herr, in dem Namen von Jesus Christus. Heile diese, meine Schwester, in Jesu Christi Namen. Heile diesen, meinen Bruder, Herr, in dem Namen von Jesus Christus. Heile sie, Vater, in Jesu Namen. Ich bringe mein aufrichtiges Gebet, jedes einzelne. Du kümmerst dich jetzt. Jesus kümmert sich. Jesus schickte die Botschaft. Jesus schickte seinen Geist. Jesus schickte sein Wort. Jesus schickte seinen Diener, das ist uns allen wichtig. Und dir? Und wenn du dich kümmerst daran, glaubst und es aufrichtig akzeptierst, wird es geschehen. Er kümmert sich um dich. Er kümmert sich um dich. Bei Sonnenschein oder im Schatten. Er kümmert sich um dich. Er kümmert sich um dich. Werfe darum einfach deine Sorgen auf ihn. Er kümmert sich um dich. Bei Sonnenschein oder im Schatten. Kümmert er sich um dich? Kümmerst du dich um ihn? Kümmerst du dich um sein Wort? Amen. Der Herr segne dich. Lass uns für einen Moment die Häupter beugen. Ich glaube, ich habe diese Bitten beantwortet. Ich habe die Bitten beantwortet, nicht wahr? Jede einzelnen von ihnen. Vor langer Zeit habe ich in der Versammlung einen kleinen Fehler gemacht, den sicher jemand bemerkt hat. Und der Herr hat mich gerade irgendwo darauf hingewiesen. Ich habe etwas über jemanden gesagt, als ich es für jemanden anderen gemeint habe. Ich habe die Person nicht gesehen, aber es war jemand, dem ich einen Segen für jemanden anderen gegeben habe. Und ich, sie kamen sehr schnell hier durch und ich habe es nicht bemerkt. Und ich habe nicht, ja es war, ich sehe es jetzt. Es sind dieser Mann und diese Frau, die hier sitzen. Wenn ich mich nicht irre, habe ich ihnen gestern Abend in einem Motelzimmer oder so ähnlich in einem Motelhof hier oben in der Jefferson Villa die Hand geschüttelt. Ich sagte etwas zu dem Mann, nannte ihn Schwester statt Bruder, als sie vorbeikam. Hast du das bemerkt? Ich meinte deine Frau damit. Nun hat sie schon seit einiger Zeit Probleme, seit langem ein Darmproblem. Du kommst aus Illinois. Mrs. Mongerland, das stimmt, das ist dein Name. Du weißt, dass ich dich nicht kannte, aber du bist jetzt direkt in Kontakt. Du glaubst von deinem ganzen Herzen und es wird eine vollständige Beseitigung geben, ganz normal, wie es immer war, wenn du daran glaubst, auf dass du erkennen mögest, dass die ganze Zeit ich, das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich gestern Abend dachte, der Mann hätte so schöne Haare, er hatte einen Mittelscheitel, dieser grauhaarige Mann, der hier sitzt. Ich habe nur zufällig hingesehen und da war dieses Licht, das so über ihnen schien. Und das ist es, was es war. Und dann sah ich die Vision hervorkommen. Ich weiß weder, wer sie waren, noch weiß ich etwas über sie. Die Dame war gestern dort draußen und ich fragte, kommst du zur Versammlung? Sie sagte ja. Aber die Gnade Gottes hat sie wieder zurückgeholt und das war es dann. Ist dir in der Gebetsreihe aufgefallen, Bruder, dass etwas gesagt wurde, das die Grenze überschritten hat? Es war für die Schwester, nicht für dich. Das stimmt, es ging zur Schwester dort, damit du weißt, dass der Engel des Herrn während dieser Gebetslinie da war. Er konnte rufen, aber wenn du ihn rufst, macht es einen schwächer, schwächer, schwächer. Seht ihr, er kümmert sich also um dich und ich kümmere mich um dich. Ich hätte noch weitere 4 oder 5 schaffen können und dann wäre Billy hier gewesen und hätte mich vom Pult geholt. Aber ich dachte, wenn ich all die Jahre hier mit dir gelebt habe und in der ganzen Nation herumgekommen bin, dann weißt du, dass ich dich liebe. Oh, ich liebe euch, als wärt ihr meine eigenen Kinder und ihr seid auch meine Kinder im Evangelium. Ich habe euch für Christus gezeugt durch das Evangelium. Und jetzt denke ich, dass ich diese Anliegen und so weiter hier beantwortet habe. Nun, ich liebe euch. Und ich dachte, wenn ich dir die Hände auflege und du siehst, dass der Heilige Geist das tut, und dann kamen in dieser Weise in der Versammlung, in dieser Gebetslinie, einige Bedenken auf. Ich verpasste es, ging zu schnell hindurch und verkündigte einen Segen nach dem anderen. Und dann drehte sich der Heilige Geist nach der Versammlung herum und zeigte es direkt wieder. Seht ihr, erkennt ihr nicht, dass er sich um euch kümmert? Kümmerst du dich jetzt? Ist es dir wichtig genug, um zu sagen, von jetzt an sagt mir etwas im Herzen, dass meine Sorgen vorbei sind? Mir geht es gut, mir wird es gut gehen. Glaubt ihr das? Erhebt eure Hände, ich glaube das. Gott segne euch. Bei Sonnenschein oder im Schatten kümmert er sich um dich. Das ist einfach ein großes Fest der Liebe. Lasst es uns singen und einander die Hände schütteln. Er kümmert sich um dich. Er kümmert sich um dich. Bei Sonnenschein oder im Schatten kümmert er sich um dich. Ich habe euch heute Morgen so lange gehalten, bis ich, mein Pastor predigt nicht so lange wie ich. Er wird versuchen, euch heute Abend die Botschaft zu bringen und wir werden euch darüber informieren, ob der Gottesdienst am nächsten Sonntag unter diesem Thema stattfinden wird. Wenn ich nicht predige, wird es trotzdem Versammlung geben. Der Herr segne euch alle, jeden Einzelnen. Ich denke, dass jetzt direkt ein Taufgottesdienst abgehalten wird. Wenn ihr also kurz aufstehen würdet, um euch zu entlassen, lasst es uns noch einmal singen. Werfe deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für dich. Und wenn er dir jetzt wichtig ist, lasst uns sagen, Herr, ich. Wenn du das tust, dann nimmst du einen Standpunkt ein. Herr, ich weiß, dass du dich um mich kümmerst. Und ich erhebe meine Hand, weil ich mich um dich kümmere. Während wir singen, lasst uns jetzt die Hände erheben in diesem Fest der Liebe Gottes. Er kümmert sich um dich. Er kümmert sich um dich. Bei Sonnenschein oder im Schatten kümmert er sich um dich. Während wir jetzt unsere Häupter beugen und sagen, summt der Übersetzer, O, wie lieblich ist mein Herr. Fühlst du nicht, wie dich seine Liebe einfach näher zu ihm zieht? Sage, Herr, ich liebe dich. Ich liebe dich. Du kümmerst dich um mich, Herr. Es war dir so wichtig, dass du für mich gestorben bist, als ich ein Sünder war. Du bist wegen meiner Übertretung verwundet worden. Durch deine Striemen bin ich geheilt. Er kümmert sich um dich. Er kümmert sich um dich. Bei Sonnenschein oder im Schatten kümmert er sich um dich. Denkt einfach daran, während wir unsere Häupter beugen. Ich werde Bruder Edwards hier fragen, ob er uns mit einem Gebet entlassen wird. Aber lass uns das zuerst noch einmal summen. Denkt daran, ob Sonnenschein oder Schatten, er kümmert sich immer. Er kümmert sich. Kümmerst du dich? Sage, ja, Herr, ich verspreche, dass ich mich kümmere. Ich mache jetzt weiter. Aber jetzt kümmere ich mich. Ich kümmere mich um mein Zeugnis. Er kümmert sich um dich. Bruder Edwards.